Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Hallo, herzlich willkommen zur dritten Sendung vom Content Kompass. Es geht um Content Design heute und wir haben den Robert Weller als Interviewpartner dabei und natürlich unseren Host mit mir zusammen, Olaf Kopp in Hannover. Hallo und schönen Gruß aus München.
Olaf. Hallo Gidon. Hi. Aus dem wunderbaren Hannover. Komme ich.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich sitze hier wie immer in München, im kalten München. Und ja, wir starten gleich in die Besprechung von ein paar spannenden Links.
Genau, würde ich sagen. Also vielleicht, da fange ich gleich mal an. Also ein herausragender Beitrag von, jetzt muss ich sogar erstmal gucken, von wem der überhaupt war, von Christian Thunig. Kannte ich vorher nicht, den Kollegen. Ist ein Marketer, glaube ich, so wie er schreibt, und was für ein Kontext, bei LinkedIn. LinkedIn scheint sich ja als eine Content-Plattform zu etablieren. Der Kollege Stefan Thiel schreibt da ja auch munter die letzte Zeit drauf los. Und da bin ich auf diesen super, wirklich herausragenden Artikel gestoßen. Ich finde, ellenlang, der ist mindestens 3.000-4.000 Wörter lang, aber das lohnt sich. Und zwar heißt der mehr als Marketing, Aufbruch aus der selbstverschuldeten babylonischen Gefangenschaft und Banalität. Ein sehr philosophisch anwirkender Titel. Und im Endeffekt, er beginnt mit den Worten in einem Appell in drei Akten. Und diese drei Akte, in diesen drei Akten beschreibt er im Endeffekt, dass sich Marketing zum einen, also das generelle Marketing, also zum einen sich selbst banalisiert hat. Und da würde ich gerne mal einen Auszug aus dem Beitrag auch vorlesen. Das Marketing oder die Treiber der Disziplin haben einige entscheidende Fehler gemacht. Sie haben dem Marketing die Substanz und strategische Dimension geraubt, sodass das Marketing in den Ruf kam, eher die leichte Muse innerhalb der Unternehmensfunktion zu sein. Zum anderen hat man zugelassen, dass das Marketing eine Abteilung wurde. Das führte dazu, dass die Marketer nicht mehr den Zugriff auf die gesamte Wertschöpfungskette hatten, sondern nur noch den kommunikativen Zuckerguss lieferten, nachdem das Produkt bereits fertig war. Das knüpft ein bisschen an als eine Diskussion, die ich mit Marco Young in einem Wayne-Podcast hatte, als ich dazu Gast war, wo ich gesagt habe, dass wenn man scheiß Produkte hat, auch gleich das Marketing theoretisch sein lassen kann. Weil Marketing fängt beim Produkt an. Oder also auch bei der Produktentwicklung an, für mich. Und da habe ich mich auf die 4 Ps im Marketing bezogen, habe die als Begründung genommen. Und genau was der gute Kollege Christian hier beschreibt, ist halt, dass sich dieses Marketing quasi auf immer weiter von strategischen Funktionalitäten innerhalb der Unternehmensführung auch entfernt hat und zu einer, dadurch, dass es diese Marketingabteilungen dann geschaffen wurden, zu einer taktischen Stabsdisziplin entwickelt hat, welche eigentlich nur noch quasi den kommunikativen Zuckerguss für das Angebot bereitstellt und somit immer weniger Einfluss hat auf zum Beispiel Produktentwicklung. Ja, also das ist nur ein ganz kleinen Teil der Wertschöpfungskette im Endeffekt betrifft und dass man sich dadurch als Marketingverantwortlicher selber so oder das Marketing sich selber so ein bisschen banalisiert hat. Und zum Schluss geht er halt auch noch darauf ein, der dritte Akt, es geht halt darum, dass man wieder mehr Nachhaltigkeit ins Marketing bringen sollte und vor allem, ich würde es mal so interpretieren, Sinnhaftigkeit und sinnvolles Marketing halt zu betreiben, weil wir alle streben, glaube ich, immer mehr nach dem Sinn irgendwie in dem, was man tut und nach dem Sinn in Marken und nach dem Sinn einer Unternehmung eventuell auch. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung auch zu dieser Lacoste-Kampagne, die da gerade anläuft oder gelaufen ist, die auch gerade derzeit überall besprochen wird. Und zwar hat Lacoste, um das kurz zu umreißen, ihr Logo, also das Krokodil, eingetauscht gegen bedrohte Tierarten und haben dann eine limitierte Auflage von 1.775 Poloshirts mit diesen statt diesem Krokodil, also das originelle Lacoste-Logo, haben sie halt diese bedrohten Tierarten genommen, was eine, nennen wir es Marketing, nennen wir es PR, wie man es auch immer nennen will, eine wirklich hervorragende Unternehmenskommunikation, vor allen Dingen in Richtung Nachhaltigkeit und sinnvolles Marketing für mich darstellt. So, was hast du da von der Aktion cool auch mitbekommen? Fandst du auch gut?
Ja, ziemlich cool gemacht, ja. Also echt geil. Auch Kompliment an das Design von denen. Ja. Man erkennt sofort, es ist Lacoste, obwohl das Tier anders ist.
Ja, yeah, total yeah, cool. Genau. Ja.
Fand die ich Message auch. Dahinter ist natürlich, die Message dahinter ist natürlich auch toll. Braucht man gar nicht dazu sagen,
ja, mehr also,
dazu sagen, wie furchtbar es ist, dass ich glaube, täglich sterben Tierarten aus, oder? Ganze Rassen sterben ja aus täglich. Ich weiß gar nicht, ich habe die Zahl gar nicht im Kopf. Das ist ja völliger Irrsinn.
Ja, und das passt halt perfekt auch eben zu diesem vorab erwähnten Artikel auf LinkedIn von den Kollegen. Dann haben wir noch einen Link von der Profilwerkstatt. Das sind, glaube ich, auch Agenturkollegen müssten das sein. Ganz kurzer Beitrag einfach zum Thema Influencer-Marketing. Eins meiner Lieblings-Streit-Buzzwords im Endeffekt. Und ihm geht's da auch, wie wir letzte Folge auch schon besprochen haben, und da, wo ich gesagt habe, dass das Influencer-Marketing eigentlich, wie es aktuell läuft, absolut nicht nachhaltig ist, sondern es eigentlich um Influencer Relations geht, und darum geht es eigentlich im Endeffekt. Das ist nochmal ganz schön in dem Beitrag zusammengefasst, so eigentlich nur nochmal als Follow-up zu dem letzten Link, den wir in der letzten Sendung auch besprochen haben. Genau, dann war eine interessante auf VentureBeat, da gab es eine Studie von Shareholic. Shareholic ist ein WordPress-Plugin, was, glaube ich, in ziemlich vielen WordPress-Systemen installiert ist, und die haben eine Untersuchung gemacht und haben festgestellt, dass Google, also oder zumindest Search, Social als Traffic-Lieferant abgelöst hat. Wieder. Es gab eine Zeit in den letzten Jahren, war immer Social der Haupt-Traffic-Lieferant für Websites, und jetzt ist es wieder Search der wichtigste Traffic-Lieferant. Es ist eine Studie, es ist eine Untersuchung, die ist noch natürlich wahrscheinlich auch nicht statistisch valide, und sie ist auch subjektiv, also weil es sind halt nur Seiten berücksichtigt, die dieses Shareholic-Plugin drin haben, aber ich fand es halt ziemlich spannend, ich glaube, diesem Studienansatz auch so ein bisschen, weil Shareholic ist ein basierter, dieses WordPress-Plugin ist ziemlich mächtig, und ein großer Part davon sind diese Sharing-Buttons. Von daher, also diese Studie spricht eigentlich gegen ihre Hauptfunktionalität, sprich, von daher, sie würden, ich glaube, deshalb kann man, also da kann denen jetzt nicht nachsagen, dass sie da mit dieser Studie irgendwie, über diese Studie irgendwie ihr Plugin unbedingt promoten wollen, sondern sie stellen einfach Daten bereit, die sie da selber gesammelt haben. Und ich finde es halt spannend. Und meine Interpretation ist so ein bisschen davon, dass auch Facebooks Politik, die sie so fahren, dass sie alles versuchen, an Content auf Facebook auszuspielen, so ein bisschen damit reinspielt, dass dort auch immer weniger Traffic quasi rauslinkt aus Facebook, beziehungsweise geklickt wird, was, dass man auf einen Link in Facebook zum Beispiel klickt und dann auf eine Website kommt. Wie siehst du das? Also meine Interpretation, ich weiß nicht, wie du das
siehst. Ja, ich habe das Gefühl, also einerseits ich gehe jetzt mal von mir aus, ich klicke bei Facebook immer weniger halt, sondern ich benutze es immer mehr eigentlich als Messenger und so ein bisschen als, ich tausche mich mit Leuten aus der Szene aus. Und auf der anderen Seite ist es auch die Frage, ob es für Facebook überhaupt ein Ziel ist, jetzt Traffic weiterzugeben. Das glaube ich nämlich gar nicht unbedingt, sondern die wollen ja eher so eine Insel schaffen, immer habe ich das Gefühl.
Genau, Google ja auch, aber Facebook
Gegenteil.
Ja, mit diesen Feature Snippet Boxen und Knowledge Graph immer mehr in den SERPs Inhalte ausspielen.
Ach so,
es sorgt natürlich auch dafür, aber Facebook macht es aber noch konsequenter, weil sie zum Beispiel ja auch mit die Facebook-Videos doch wahnsinnig nach vorne getrieben haben, so in den letzten Jahren, ne? Dass quasi die Videoinhalte auch immer mehr nur auf Facebook stattfinden. Was ich persönlich ziemlich unhandy finde, weil wenn ich dieses Video mal irgendwo anders teilen will, tue ich mich da immer ein bisschen schwer.
Ja, und auf der anderen Seite kannst du sagen, Google ist halt dem immer treu geblieben, dass es eigentlich Traffic weiterleitet. Also wenn du die AdWords anschaust, da wird man halt nicht fürs eingeblendet werden bezahlt, wenn man Google ist, sondern halt für, weil die Leute klicken und dadurch auf eine andere Website kommen.
Ja, dann, Facebook-Ads aber auch, ja. Ne, wenn du da über eine Content-Promotion via Facebook-Ads machst, geht natürlich auch ein Link raus. Ne? Also das lässt sich, glaube ich, auch da nicht klar zuordnen. Ist auf jeden Fall spannend, so was das genau für Gründe ist. Also können wir wild spekulieren irgendwie, das ist bleibt dann, da kann sich jeder so seine eigenen Argumente zurechtschieben, sage ich mal.
Es holt dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, finde ich auf jeden Fall spannend. Also so irgendwie bei Facebook kriegt man mehr Traffic oder ist es irgendwie leichter oder wie auch immer, sondern man muss vielleicht einfach nur mal seine Strategie überprüfen. So Google, da gibt es immer noch so viel zu holen. So, das war für mich so.
Sehe ich genauso, ja. Und Google ist noch lange nicht tot und wir sprechen gerade, wir sprechen noch alle von Diversität in Suchmaschinen etc. Alles richtig, aber wir können hier einfach nicht verleugnen, dass Google für viele Branchen immer noch der wichtigste Traffic-Lieferant ist.
Ja.
Ja, der letzte Beitrag von mir war T3N vom guten Robert Weller, der nachher bei uns zu Gast ist. Und in der heutigen Sendung. Da hat er genau geschrieben über sein Thema, so ein bisschen, warum selbst die beste User Experience für erfolgreiches Content Marketing nicht ausreicht. Ja, und da gab es noch einen Link, den ich gefunden habe, der hat erstmal nichts mit Marketing, Content Marketing etc. zu tun, sondern da ging es um die Rede, die ich hervorragend fand, auch von Dunja Hayali, das ist eine Fernsehmoderatorin, wer sie nicht kennt, und mit dem Titel Heimat kriegt uns alle, das hat sie in so einem Vortragsformat in der Dresdner Oper, glaube ich, wurde sie da eingeladen und hat eine Stunde über das Thema Heimat gesprochen. Und das Thema Heimat, ich fand, da hat sie einige sehr wichtige Sachen gesagt und wir wollen jetzt hier auch nicht hier ins Politische abdriften oder so, aber dieses Heimatgefühl und was ist Heimatgefühl überhaupt und muss man Heimat verteidigen und darum geht's halt viel daran und da haben wir ja auch, wir haben das einfach bewusst hier mal mit reingenommen, weil es, glaube ich, ein Thema ist, wo jeder sich auch mal in der aktuellen Situation, die wir haben, die weiß Gott nicht schlecht ist, wie uns manche das wahrhaben lassen wollen, sondern uns geht's immer noch scheiße gut in diesem Land. Und ich denke, wir können auch stolz drauf sein, dass wir hier, ich sag mal, unsere Heimat gefunden haben, dass es da keinen Grund zum Klagen gibt. Trotzdem sollte man sich dem auch mal bewusst sein, was Heimat denn überhaupt ist. Was ist denn Heimat für dich, Kidon?
Ja, wir haben im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Heimat ist für mich gar nichts so Tolles. Also beziehungsweise es ist was in meinem Kopf stattfindet, eine Identifikation mit dem Land. Auf meinem Ausweis steht Name und ein Staat und das ist alles so, das habe ich mir nicht ausgesucht. Und wenn ich mich aber damit identifiziere, dann entsteht halt so dieses Bild vom Anderen, so von den Fremden. Und die Fremden sind halt potenziell Feinde. Und ich finde, Heimat sollte man nicht, oder ich will Heimat halt nicht so über den Klee loben. So, das ist was Tolles. Ich bin zum Beispiel voll der Münchner und super Nymphenburger, also aus dem Viertel, aus dem ich komme, liebt da den Schlosspark und den Hirschgarten. Und so, das ist für mich meine alberne Definition von Heimat. Da bin ich daheim, so. Aber es hat wenig Ideelles für mich. Und das Ideelle ist so das, was ich nicht so toll finde. Heimat, so, braucht man nicht.
Was meinst du mit ideell genau?
Ja, also so, ich bin Deutscher, und Deutschland steht für die und die Werte und das empfinde ich als meine persönliche Heimat. Ich bin hier auf dem Planeten zu Hause. Es gibt da so ein geiles Bild. Ich muss es in die Shownotes packen. Das hatte ich irgendwo im Netz mal gefunden. Da siehst du den Planeten, wie wir manchmal denken, wie es ist. Und dann die ganzen Flaggen sozusagen, der Planet vollgepflastert mit Flaggen. Und dann, wie es wirklich ist. Und daneben einfach nochmal der Erdball, so wie er halt ist, blau. Und ja, also Heimat ist halt so die politische Heimat. Das finde ich kein schönes Thema. Ich hätte gern, dass alle gleich zu Hause sind auf ihrem Planeten, dass es da auch allen gleich gut geht drauf. Und so denken wir halt hier immer im Rahmen unserer Nation, dann im Rahmen von Europa und alle anderen sind mir zeitrangig. Und das finde ich.
Im Rahmen von Grenzen halt. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt überall Arschlöcher und es gibt überall nette Menschen und Heimat hat immer was mit Menschen zu tun, zu denen ich mich zugehörig fühle. Und das ist unabhängig von Religion, Staatsangehörigkeit etc. Und überall, wo diese Menschen sind, fühle ich mich zu Hause. Und ja. Hier gibt's, wie gesagt, in Deutschland gibt's genauso Arschlöcher wie in anderen Ländern auch. Und diese guten Menschen, die mit denen ich gerne mich umgebe, die stellen den großen Teil meiner Heimat dar. So, das ist halt ja, Heimat ist Gefühl, ja. Ist Gefühl und kein Ort. Im Endeffekt kann man es auch so bezeichnen. Natürlich ist es, sind diese Menschen aufgrund ihrer Kulturen natürlich auch und sind vielleicht einem die einen Kulturen lieber als die anderen, aber es ist keine Frage der Religion zum Beispiel. Und darum geht es halt auch in diesem Vortrag von der Dunja viel so.
Ja, schön.
Also einfach mal anhören.
Kommt in die Shownotes.
Und dann hast du noch etwas, Gidon, zusammengesucht?
Ja, dieses alte Ding, warum es beim Content-Marketing nicht aufs Produkt ankommt von der Werben und Verkaufen. Sehr spannender Artikel dazu, der auch sehr vernünftig schließt mit dem Fazit, ja, mal ausprobieren. Ausprobieren, darum geht's. Wie stark rücke ich das Produkt in den Mittelpunkt meines Content-Marketings? Kann einem niemand sagen, das muss man ausprobieren, wie es funktioniert. Unternehmen, die halt jetzt im Moment sehr produktlastig kommunizieren, können das einfach mal, ja, Anregungen aus dem Artikel einfach mal ausprobieren, wie es denn funktioniert, wenn man zum Beispiel einfach interessensbasiert rangeht und nicht das Produkt in den Mittelpunkt drückt. Einfach mal ausprobieren. Finde ich eine coole Herangehensweise. Dann mein zweiter und dann auch schon letzter Link ist ein bisschen eine eigene Sache, ein Artikel, den ich bei onlinemarketing.de veröffentlicht habe, für alle, die täglich oder regelmäßig Content bewerten, für sich, für ihre Kollegen, Kunden. Also du hast Text kommt bei dir rein und du schaust drauf und willst eigentlich möglichst schnell sagen, ist das Ding gut oder nicht gut. Und da hat man ja immer dieses subjektive, ja, finde ich geil, also, aber es muss ja nicht unbedingt meinen Kunden oder unseren Kunden gefallen oder ja, wer auch immer dann später den Text liest. Und ich habe halt probiert, eine Checkliste aufzustellen, mit der man so objektiv wie möglich und so subjektiv wie nötig Content bewertet. Und das sind halt ein paar Punkte, ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Und mich würde halt sehr interessieren.
Acht?
Echt? Nee.
Aber nee, weiter. Nur 15 sind's.
Checkliste. Ja, ja.
Also es gibt genau.
Zwei. Also der Artikel ist auf zwei Seiten aufgeteilt bei onlinemarketing.de und ich schreibe halt über jeden Punkt nochmal von der Checkliste. Was mich extrem interessieren würde, da ist halt, könnt ihr mit sowas arbeiten? Hilft euch sowas weiter? Ich habe bei uns intern auch immer wieder den Kampf, dass ich sage, schaut doch einfach in die Checkliste, weil ich immer wieder dieselben Sachen anstreiche.
Inwiefern hat dich da die Sendung mit Kerstin nochmal inspiriert oder hast du den schon vorher fertig gehabt?
Den hatte ich davor fertig. Ich hatte nämlich auch schon so Aussagen bekommen, wie endlich mal eine Checkliste für Content-Marketer, gab's ja bisher nicht. Und dann bin ich auf Kerstins Content-Ampel gekommen und dachte mir, scheiße, die ist ja viel geiler als meine Checkliste. inzwischen bin ich innerlich ein bisschen zurückgerudert. Ich wollte halt was machen, was wirklich allgemeingültig und was vollständig ist. Ja. Und Kerstins Modell ist aber was anderes. Man kann die Content-Ampel trotzdem ansehen. Meine Checkliste ist halt mehr so handwerklich. Also gibt's überflüssige Elemente im Text? Ist der Text zu lang? Hat er einen guten Flashwert? Ist der Text eine Bleibüste? Es ist mehr so hands-on-mäßig meine Checkliste. Ja, Kerstins ist halt eher strategisch. Ja? Strategisch, nicht nur strategisch, aber sehr strategisch.
Von mir als gut bewertet und gerade in meiner Social Pilot Queue geschoben, über unsere Profile wird es veröffentlicht. Du kriegst Reichweite, mein Lieber.
Geilo. Cool. Ja, okay. Super. Schön.
Dann spielen wir jetzt ein bisschen, dann machen wir ein bisschen Musik jetzt und dann ist der gute Robert bei uns zu Gast.
Auf den freuen wir uns. Bis gleich.
Bis gleich.
Robert Weller, herzlich willkommen beim Content Kompass zu unserer dritten Sendung. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallihallo. Vielen Dank für die Einladung.
Robert, das Schwerpunktthema ist Content Design. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Stell dich vielleicht unseren Hörern noch mal kurz vor.
Also aktuell nenne ich mich Content Strategy Coach, arbeite in einer Agentur Details hier in München, habe im Prinzip zwei Funktionen, einmal kundenorientiert, strategische Beratung, digital Strategie, digital Marketing, Schwerpunkt Content und einmal nach innen gerichtetes Thema Business Development, also Weiterentwicklung der Agentur. Zum Thema Content Design bin ich tatsächlich schon viel früher gekommen. Ich habe sowohl Marketing studiert als auch Design studiert und das war immer so eine Pendelei, will ich das eine, will ich das andere, beides gab es irgendwie nicht in einer Karriereform, Jobform, so dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, es gehört beides zusammen für mich, ich will beides zusammen machen. So entstand dann auch irgendwie die Idee für das Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe. Und das ist auch eines der Themen, mit denen ich mich eben so lange schon beschäftige, dass ich damit jetzt auch gerne als Speaker irgendwo unterwegs bin oder Workshops gebe oder eben auch in meiner Funktion als Autor auf dem einen oder anderen Magazin gerne dazu was publiziere auch.
Kurze Zwischenfrage, wie schaffst du das neben der Arbeit in der Agentur, diese Schreiberei, weil ich schreibe ja auch ziemlich viel, aber bei dir habe ich das Gefühl, du so ein Buch schreiben ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack und du hast schon mehrere Bücher jetzt geschrieben. Wie kriegst du das so vereint mit dieser alltäglichen Arbeit? Also arbeitest du am Wochenende?
Grundlegend würde ich mal sagen, ich definiere Arbeit, glaube ich, ein bisschen anders, weil das sind Sachen, da habe ich einfach Spaß dran, das empfinde ich nicht alles als Arbeit. Ich glaube, das wäre schlimm, wenn ich arbeiten müsste und dann nochmal arbeiten sozusagen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ich habe diese Bücher nicht alleine geschrieben und ich habe die Bücher auch nicht alleine über Nacht geschrieben. Also gerade Content Design war im Grunde 2,5 Jahre in der operativen Mache plus davor irgendwie noch gedanklich mal mindestens ein Jahr lang im Kopf. Und mit Ben Hamanus habe ich eigentlich erst so den richtigen Kick noch gefunden, um dieses Buch dann auch zu vollenden und abzurunden. Also ich sag mal, der Erfolg gebührt nicht mir allein und klar bin ich total umtriebig und versuche meine Zeit möglichst sinnvoll dann auch zu nutzen. Und ich finde, wenn man da Bock drauf hat und das nicht so als Arbeit und Pflichtprogramm empfindet, dann hat man auch genug Zeit oder man nimmt sich dann auch die Zeit, um viel zu schreiben. Und ich versuche das natürlich schon zu selektieren, dass ich schaue, worauf konzentriere ich mich jetzt, was kann ich wann machen. Hab da mittlerweile auch meine Frau, die da sozusagen gerne nochmal einen zweiten Blick drauf wirft und mich dann im Zweifelsfall auch mal bremst und sagt, ja, kannst du schon machen, aber kannst du auch mal eine Woche Pause machen. Ich nehme es nicht so wahr, weil ich habe da einfach Spaß dran. Das sind Themen, die mich wahnsinnig interessieren. Ich spreche gerne mit Leuten über solche Themen und da entstehen so viele neue Ideen. Da muss man einfach abwägen und auswählen, welche davon man verschriftlichen will sozusagen oder in irgendeiner anderen Form aufbereiten will.
Kurz, ist deine Frau auch vom Fach oder?
Nee, absolut nicht.
Hätte ja sein können.
Beflügelt es dann deine Arbeit in der Agentur auch, wenn du nebenbei noch was machst oder sind das für dich dann zwei getrennte Welten?
Also ich wäre sonst nicht in diese Agentur gegangen, wenn es weiterhin zwei getrennte Welten gewesen wären. Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Dass es tatsächlich so war, dass ich irgendwie 9-to-5 oder auch länger machen musste und dann sozusagen alles als Hobby abends und am Wochenende. Da habe ich jetzt mittlerweile das Glück und das Privileg, dass ich das immer mehr miteinander vereinbaren kann, weil im Endeffekt ist das so im Grunde PR auch für die Agentur, was ich mache. Im Endeffekt kann ich damit ja auch Kunden bedienen sozusagen, die zu mir kommen und mir irgendwie eine Anfrage stellen. Die kann ich ja dann über die Agentur bedienen, was ich vorher als alleinstehende Person quasi gar nicht machen konnte. So gesehen ist es eine Win-Win-Situation und es verschmilzt immer mehr.
Ich habe da nochmal, ich weiß nicht, die Frage musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst. Details wurde ja fusioniert oder gekauft aus Hannover, von der Schlüterschen, glaube ich, ne? Wie kannst du was dazu sagen, wie das Konstrukt jetzt so ist? Wie arbeitet ihr relativ frei oder müsst ihr da irgendwas reporten an die oder irgendwie, wie ist das genau zu verstehen?
Ja, also grundlegend würde ich die Schlütersche eher als Investor verstehen. Haben zwar eine Kontrollbeteiligung sozusagen mit 51%, lassen aber die Agentur sozusagen erstmal weitestgehend in Ruhe. Das ist eine Entwicklung, die sich die jetzt gerade entsteht, weil ich meine, so ein Verlag hat eine riesige Redaktion zum Beispiel, was natürlich auch einer Agentur zugute kommt, dadurch im Endeffekt auch den Kunden, beider Kunden, ja, also der Verlag hat ja auch Kunden so gesehen, die natürlich dann auch von unserem Know-how profitieren können. Also das ist eine sehr, sehr gute Symbiose, die da entsteht. Das ist aber nicht so, dass wir da irgendwie was reporten müssen, der Verlag Agenturziele oder sowas vorgibt. Das ist ein sehr gutes Miteinander.
Wie viel Kontakt hast du da zu denen? Spricht man da irgendwie regelmäßig oder ist das einfach eigentlich gar nicht da so?
Ja, gar nicht da, würde ich nicht sagen. Man darf es natürlich nicht überschätzen. Ich sag mal, das ganze Konstrukt gibt es ja erst seit knapp einem halben Jahr oder fast ein Dreivierteljahr eigentlich, wenn man es genau nimmt. Das ist was, das muss entstehen. Also der Verlag ist sehr, sehr groß. Wir sind sehr, sehr klein. Da muss man natürlich auch erstmal die Schnittstellen und gemeinsamen Projekte sozusagen identifizieren und ausmachen und sind da ein bisschen warm werden. Also klar ist der Kontakt da und der nimmt immer zu, aber es ist jetzt nicht so, dass da jeder den anderen direkt irgendwo integriert hat oder integrieren kann.
Also als ich da von dieser Fusion gehört habe, war ich etwas so ein bisschen, weil der Klaus hat ja, ich wusste, dass der Klaus da ja so eine Strategieagentur hochgezogen hat, ne, mit Details im Bereich Content Marketing. Und es war halt für mich so auch mit dem Kundenkreis, den die Schlütische sonst bedient, irgendwie ein bisschen schlecht zusammenzukriegen. Da hatte ich so ein kleines Fragezeichen, ehrlich gesagt, über dem Kopf
gehabt. Ja, wie gesagt, also da würde ich versuchen, gedanklich noch zumindest jetzt die nächste Zeit zu separieren zwischen inwieweit passen Verlag und Agentur inhaltlich zusammen und inwieweit ist es nicht einfach nur eine Investmentsituation, weil da langfristig dann sozusagen was entstehen kann, um genau diese Lücke zu schließen.
Okay, alles klar, sonst musst du da jetzt auch nicht. Und wie arbeitet sich mit Klaus?
Ja, wunderbar.
Muss jetzt natürlich was. Ja, alles klar. Ich hätte keine andere Antwort erwartet.
Nee, von mir gibt's nur ehrliche Worte.
Ja, glaube ich dir.
Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, Content Design. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, noch ein Marketing-Word. Ich bin da so ein bisschen ein Kritiker von diesen ganzen Begriffen. Mir wird es irgendwann zu viel. Jeder Begriff beansprucht dann immer für sich Vollständigkeit. Was ist für dich Content Design? Was zählt da alles dazu? Und wo hört es auf? Kannst du das in kurzen Worten sagen?
Ja, also Content Design ist für uns eine zielgerichtete konzeptionelle und visuelle Gestaltung digitaler Inhalte zum Zweck des Unternehmenswachstums. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwo anfängt und irgendwo aufhört. Ich glaube, das ist ein Bereich, der extrem viele andere, ich sag mal, klassische Bereiche tangiert und irgendwo überall mit reinspielt.
Conversion-zentriertes Design und Corporate Design haben für mich nicht unbedingt oft miteinander was zu tun. Ja. Wenn das ein Konflikt ist, wie löst man den denn auf?
Ja, ich glaube, das ist ein mentaler Konflikt zum Großteil. Dass da Unternehmen einfach eine sehr starre Vorstellung dessen haben, was Corporate Design tatsächlich ist oder sein soll. Wäre natürlich dieses Thema Content Design gerade in Bezug auf die Conversion, sprich irgendwie eine Transaktion oder eine Wirtschaftlichkeit sozusagen betrachtet, der setzt einfach eine gewisse Flexibilität in diesem innerhalb des Corporate Designs voraus. Ja, und da bin ich der Meinung, da muss man nicht über die Farbe von Buttons streiten, ob die jetzt rot oder blau ist. Da geht's dann eher um Farbkontraste. Und wenn Corporate Design im Sinne der visuellen Gestaltung nicht mal die Möglichkeit bietet, Farbkontraste sozusagen zu nutzen, weil die Farbe sich irgendwie auf eine einzige beschränkt, siehe Lufthansa, die jetzt hier gelb halb abgeschossen haben, dann glaube ich, haben die sowieso ein Problem.
Also Corporate Design muss sich einfach der Zeit unterordnen, wo viel im Internet entschieden wird, einfach flexibler sein als früher vielleicht.
Ja, das zum einen, und ich glaube, es gehört eine grundlegende Flexibilität dazu. Also die Zeiten, wo eine Marke wirklich nur noch mit einer Farbe auskommt, das funktioniert im klassischen Corporate Design im Sinn von Logo, Printmaterialien und sehr gut. Aber wenn man sich mal anschaut, wie Visual sozusagen tatsächlich funktioniert, dann gehören da einfach Kontraste und eben der Farbkontrast ist mit einer der stärksten Trigger irgendwie in dem Bereich, dann gehört der einfach dazu. Und wenn ein Unternehmen sich weigert, quasi eine zweite Farbe zu nutzen, dann kann ich nur sagen, selbst schuld in gewisser Weise. Ja, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, über Hell-Dunkel-Kontrast oder sowas zu gehen, aber es hat nicht zwangsläufig den gleichen Effekt.
Okay, wir springen da kurz mal rein und schieb da mal eine Frage rein, die wir jetzt nicht eigentlich geplant haben, weil es interessiert mich jetzt, wo fängt denn erstmal, wo ist der Unterschied zwischen Content Design und Conversion Optimierung und UX Optimierung, also Usability Optimierung in dem Moment, weil da fiel mir gerade auch, ich habe mir ein paar Sachen von dir auch durchgelesen, ich finde ja deinen Blog auch super, und habe da versucht, und da fiel mir dann immer so diese Grenze zwischen, gibt's da überhaupt eine Grenze, ist das ein fließender Übergang, inwiefern, wie groß sind die Schnittmengen zu dem Thema CRO, also Conversion Optimierung und UX Optimierung, Usability Optimierung, und inwiefern ist das, was du da machst im Content Design, ist das Strategie und wie viel ist Taktik? Weil für mich sind Conversion Optimierung und UX Optimierung hat für mich ist eher für mich eine taktische Disziplin.
Je weniger Grenzen, desto besser. Das ist erstmal meine grundlegende Meinung. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke von Content Design, dass man eben Content nicht in einem Silo erschaffen kann, das sich da Marketing nennt, sondern dass da eben viel, viel mehr Abteilungen sozusagen, beziehungsweise Gewerke, beziehungsweise Funktionen in einem Unternehmen eigentlich daran beteiligt sein sollten. Wo ich jetzt mal Conversion-Optimierung oder UX-Design dazuzählen würde. Also da sind definitiv sehr, sehr große Schnittmengen da. Vielleicht, um das ein bisschen zu konkretisieren, UX-Design, so wie es klassischerweise verstanden wurde, hat halt einen sehr, sehr starken Fokus auf den Nutzer, den Konsumenten. Was ganz oft vergessen wird beim UX-Design, ist halt tatsächlich dann diese unternehmerische Komponente. Also da wird oft, sag ich mal, Look and Feel definiert, da wird der Konsument zu seiner 100%igen Zufriedenheit irgendwie bedient, aber das Unternehmen findet da nicht immer Berücksichtigung. Und das ist eigentlich dann genau der Punkt, wo Conversion-Optimierung ansetzt. Da geht es dann nämlich genau um die wirtschaftlich profitable Aktion, ja, also sei es ein Lead oder ein Kaufen. Und Content-Design ist eigentlich genau dieses Bindeglied zwischen UX-Design, was sehr nutzerfokussiert ist und erlebnisfokussiert, und eben Conversion-Optimierung, dass er eben sehr, ich nenne es jetzt mal umsatzgetrieben ist, weil das zwei Komponenten sind, die eigentlich bisher in keinem Modell so richtig zusammenhängend auch erläutert werden. Und mit Content Design gehen wir halt noch so weit, dass wir den strategischen Rahmen sozusagen noch drumlegen, was da jeweils notwendig ist. Und da spielt eben genau sowas wie Corporate Design mit rein, wie weit darf ich gehen bei einer Conversion-Optimierung sozusagen von der visuellen Gestaltung. Da spielt aber auch sowas wie Persona-Building und User-Testing mit rein, was ja so gesehen Disziplinen des UX-Design sind.
Also für mich ist Conversion-Optimierung eher ein funktionales Thema. Jetzt vielleicht an dich die Frage, Funktion folgt Design oder umgekehrt?
Meiner Meinung nach ist Design eine Funktion. Also Design hat selber eine Funktion.
Okay, kannst du das nochmal erläutern, warum Design eine Funktion ist?
Naja, also Design ist ja, wenn wir jetzt von der visuellen Gestaltung sprechen, ich glaube auch da müssen wir nochmal konkretisieren, weil wir Design eben nicht nur als visuelle Gestaltung definieren, sondern Design auch per englischer Übersetzung eben auch als Benutzbarkeit, ja? Das heißt technischer Gestaltung. Das ist schon mal grundlegend was, wo wir das Designverständnis aus dem Deutschen ein bisschen erweitern müssen hin und wieder. Wenn wir aber, also ich gebe dir recht, dass Conversion-Optimierung sehr funktional ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Design, visuelle Gestaltung insofern auch eine Funktion hat, als dass sie Aufmerksamkeit generieren kann, unabhängig vom Inhalt sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine.
Sie lenkt halt Aufmerksamkeit, um dann eine funktionale Tätigkeit oder eine funktionale Aktion anzutriggern zum Beispiel.
Genau, aber ich sag mal, ohne Aufmerksamkeit bringt dir auch der beste Content nichts sozusagen. Das ist ja, also für mich ist der erste Eindruck deswegen visuell wichtiger als inhaltlich, als jetzt irgendwie die Botschaft, die man kommunizieren will, weil einfach das Visuelle das ist, was man zuerst wahrnimmt. Weil du siehst, bevor du denkst, sozusagen.
Es ist also, wenn wir kurz mal bei dieser sehr interessanten Diskussion, die im Facebook ja schon haben wir viel drüber gesprochen, Substanz, Inszenierung, also du bist dann auch eher so, ohne Inszenierung keine Substanz, so ein bisschen. Also sprich, die Substanz kommt erst zum Tragen, wenn die Inszenierung stimmt.
Ja, natürlich, aber da kommt, glaube ich, auch die Essenz von Content Design zum Tragen, dass eben beides gemeinsam konzipiert werden muss. Also konzeptionelle Gestaltung. Weil gefühlt passiert halt entweder das eine oder das andere. Ja, schönes Design, ja, aber was steckt dahinter? Nix. Oder halt geile Botschaft, aber es interessiert keinen, weil es einfach nicht gut aufgemacht ist, gut inszeniert ist. Und nur wenn das beides passt, dann bin ich der Meinung, kann sowas halt wirklich fliegen.
Mhm, okay. Aber müssen dann die Leute, die den Content erstellen, sei es jetzt in einer Agentur oder in einem Unternehmen, müssen die dann breiter aufgestellt sein zukünftig?
Im Idealfall ja.
Weil meine Erfahrung ist halt immer so dieses, ja, bringen wir zwei Disziplinen zusammen, geht halt nicht ganz so toll in der Regel im Tagesgeschäft. Also entweder ist halt dann Design stark, die Website, oder sie ist halt inhaltlich stark. So, das ist doch die Realität.
Genau, aber die Realität dürfen wir ja auch kritisieren. Also genau darum geht's, ne? Und ich meine, ich bin ja, klar, ich arbeite in einer Agentur, ich sollte eigentlich vorsichtig sein, wie ich mich über Agenturen äußern, aber ich halte auch da eine Inhouse-Produktion für das Modell der Zukunft. Und das ist genau der Grund, warum ich oder wir auch von der Agentur grundlegend sagen, wir coachen eher, wir arbeiten nicht für die Leute, sondern wir arbeiten mit den Leuten, dass sie sowas eben genau künftig selber umsetzen können. Und wenn sie dann Kompetenz ergänzen müssen, erweitern müssen, im Sinne von neue Kollegen einstellen, dann ist das the way to go.
Ja? Absolut.
Ob sie jetzt eine Agentur bezahlen oder sich Leute einstellen, kommt früher oder später aufs Gleiche
raus. Absolut d'accord. Also diese Content-Produktion, oh, da kommt der Guido. Aber das hatten wir letztes Mal schon bei der Sendung, glaube ich, das ich Thema. Ne? Das Thema hatten wir bei der letzten Sendung, weil ich finde es super spannend, weil ich sehe Content-Produktion, also den Teil der Content-Produktion, auch eher strategisch in-house positioniert. Ja, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wir produzieren ja auch nur Inhalte. Also wir arbeiten ja hauptsächlich für Agenturen auch, lustigerweise. Aber für mich schließt sich das nicht aus, weil in der Regel ist es ja so, also auch die Unternehmen, die in-house produzieren, können halt dann mal, so brauchen dann ihre verlängerte Werkbank. Da gibt's ja noch genug zu tun. Das ist ja kein Problem. Man wird ja nie alles mit Mitarbeitern, mit eigenen Kapazitäten abfangen können.
Das ja, geht, der springende Punkt ist, der springende Punkt für mich ist halt da die Prozesskette sozusagen. Ne? Dass es halt kein klassisches Wasserfallmodell ist, wo irgendeiner das Konzept vorgibt oder die Strategie vorgibt, dann produziert einer die Inhalte, dann geht's weiter an den Designer, dann gibt's nochmal einen UX-Check und dann geht's an den Content-Manager, der das irgendwie einstellt und dann kommt der Social-Media-Manager und der Performance-Marketer, die das dann irgendwie distribuieren können. Das ist für mich kein Modell der Zukunft. Für mich gehören alle zusammen an einen Tisch und ob die jetzt alle im gleichen Unternehmen arbeiten oder ob das Agenturpartner sind, ist ja in der Hinsicht egal. Nur ich glaube, es sollte vorher schon eine gewisse Abstimmung und gemeinsames Briefing, gemeinsames Ziel sozusagen geben und dann auch gerne ein paralleles Arbeiten. Und auch ein Designer darf sich zu einer Distributionsstrategie sozusagen äußern. Ja, gerade was halt natürlich dann die Aufmachung, ergo seinen Kompetenzbereich betrifft.
Also klares Plädoyer dafür, Content zusammen zu entwickeln. Keiner kocht mehr sein eigenes Süppchen, sondern es gibt den strategischen Part, der sitzt am Tisch, den, sagen wir mal, den designdenkenden Part und den inhaltlich denkenden Part und die machen dann zusammen ein tolles Gericht.
Ja, also das ist der Punkt, wo ich halt immer wieder gerne Aristoteles ins Spiel bringe, der halt auch sagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Weil ich der Überzeugung bin und das jetzt auch in den ersten Projekten halt schon erlebe, ist, dass durch A, die Produktion effizienter wird, im Sinne des Ergebnisses tatsächlich, also wirkt das, was gemacht wird auch. Und zum anderen ist da einfach ein Erfahrungs- und Kompetenzaustausch, der da passiert und das ist im Endeffekt etwas, was eigentlich jedes Unternehmen begünstigen müsste.
Ja, und ich finde, Designer haben total oft super geile Headline-Ideen. Also, wenn ich in Projekten war als Texter, habe ich mich immer mit den Designern total gut verstanden, weil ich finde, die können total gut texten, Designer. Die denken, oder auch manchmal Techies, also Entwickler, Programmierer, aber die denken nicht so kompliziert wie ich. Ich denke immer schon so, okay, was will ich alles in die Headline reinbringen? Und der Designer oder der Techniker ist so relativ oft sehr klar gewesen, finde ich. Hat immer dann so eine coole Vorlage geliefert, aus der ich dann was gemacht habe. Also kann ich total unterstreichen.
Ja, gebe ich dir recht. Also das habe ich auch schon erlebt, dass da ein Programmierer ankommt, der irgendwie alles maximal vereinfachen will, was man dann halt auch inhaltlich sozusagen tatsächlich auch übertragen kann, wo man sich irgendwie die Hand vor den Kopf schlägt und sagt, ja klar, warum eigentlich nicht? Und genauso erkennt man gute Designer meines Erachtens auch daran, dass sie erstens nach einem Briefing fragen, nämlich im Idealfall nach genau dem gleichen Briefing, das alle anderen auch bekommen haben und nicht nur das Design-Briefing sozusagen. Aber dass sie halt auch die Kompetenz haben und inhaltlich so in dem Thema drinstecken, dass sie auch eben genauso eine Headline selber texten können, wenn es halt mal brennt, wenn sie in der Gestaltung sind. Warum nicht?
Das ist der kleine, der,
der kleine Haken an der Sache, wenn ich da mal kurz einen Zusatz machen kann. Wenn natürlich je mehr Leute dazu da an einem Projekt beteiligt sind, desto exponentiell steigt der Projektmanagementaufwand. Zumindest machen wir diese Erfahrung mal, weil so viel Meetings, Schleifen, Abstimmungen eben sorgen halt für einen ziemlichen Projektmanagement-Overhead.
Ja, aber was heißt für dich Projektmanagement in dem Fall?
Koordination, also Abstimmung gehört dazu, Zeitplanung verschieben sich, je häufiger ich in Abstimmungszyklen gehen muss oder Abstimmungsformate gehen muss, dann eben die alle immer an einen Tisch zu kriegen, um sich irgendwie auch untereinander abzustimmen. So. Ja. Und außerdem hast du dann ja eventuell noch so Sachen, je nachdem, wie natürlich die Verantwortlichkeiten vergeben sind, dass man vielleicht auch nicht immer sofort den gemeinsamen Nenner findet. Ne?
Das ist auch alles. Ja klar, ich glaube, das ist ein Prozess, wo man sich annähern muss einander. Auf der anderen Seite würde ich tatsächlich mal die Gegenhypothese aufstellen, dass wenn du eben nicht diesen Abstimmungsaufwand gleich angehst, dass du im Endeffekt im Zeitverlauf einfach nachgelagert, also Stichwort Wasserfallmodell wieder, eigentlich genau den gleichen Aufwand hast, nur viel, viel länger brauchst bis zum Ergebnis.
Viel mehr Korrektur.
Und ich bin da halt, gut, klar, klassisches Agenturmodell ist ja irgendwie Briefing, Ideenfindung, Abstimmung, Schulterblick 1, Schulterblick 2, Konzeptentwurf, Konzeptfinalisierung, Umsetzung, hast du nicht gesehen was. Da bin ich ein großer Befürworter von solchen Joint Ventures, wie das jetzt irgendwie Innogy und C3 oder sowas machen, die sich halt einfach zusammen in einem Raum einschließen und sagen, wir arbeiten ab heute zusammen. Also ich glaube, da ist vielleicht genauso viel Aufwand, aber die Zeit bis zum Output ist viel, viel kürzer. Und ich bin in der Hinsicht halt echt ein Riesenfreund von so einer Scrum oder Google Sprint oder sowas, wo man dann eben genau sagt, wir committen uns jetzt für den Zeitraum X auf dieses gemeinsame Ziel im Sinne eines Content-Outputs und wir ziehen das halt durch, bis es fertig ist. Und dann hast du auch nicht das Problem, dass du irgendwie Meetings einstellen musst, dann kann einer nicht, dann ist einer im Urlaub und so weiter und so fort, wenn du das halt entsprechend planst. Und ich kann da jedem nur empfehlen, sich mal so eine Woche oder zwei tatsächlich in so einem Sprint zusammenzufinden. Das ist der Wahnsinn, was man in so einer kurzen Zeit tatsächlich in der Form an Output generieren kann.
Okay, lass uns kurz, Guido, an der kurz, Robert, bei dir, ich hörst du das auch, Guido, bei Robert knackt das immer ganz schön. Robert, hast du da irgendwie raschelt? Ist irgendwas, dass das Mikrofon irgendwo gegenkommt an deinem Pulli oder irgendwas?
Nee, sollte nicht, aber ich halte einfach mal still die nächste Stunde.
Wir müssen mit der Botschaft begeistern, nicht mit dem Design in dem Fall.
Ja.
die Substanz. Ja, das hätte ich gern drin, das schneide ich nicht raus. Das leitet mich nämlich zur nächsten Frage über, Robert. Du sagst, dass der erste Eindruck sozusagen ist wichtiger als das, was da steht. Also nehmen wir mal die Überschrift zum Beispiel. Hast du da, ich würde intuitiv sagen, nee, eher nicht. Ich schaue doch als Nutzer, wenn ich jetzt auch zum Beispiel in Google auf ein Suchergebnis klicke, was steht da und nicht, wie sieht das aus? Hast du da belastbare Studien oder so, die das widerlegen? Oder ist das, sehe ich es zu extrem? Einfach aus Texter-Sicht?
Nee, du hast die Antwort ja gerade selber gegeben, indem du gesagt hast, ich schaue zuerst, was da steht.
Ja. Ja, klar, ich schaue, steht da jetzt wirklich was mir in Aussicht stellt, dass ich hier richtig bin.
Genau. Das heißt aber, wenn du schaust, dann setzt es voraus, dass du etwas sehen kannst, was voraussetzt, dass es so gestaltet ist, dass es für dich erkennbar ist und du genau diese Frage, bin ich hier richtig, beantworten kannst. Und das ist, glaube ich,
etwas, also Content Design.
Das ist halt, glaube ich, etwas, was man nicht falsch verstehen darf. Das sind keine bewussten Entscheidungen zwangsläufig. Also, visuell, Text wirkt auch visuell. Auch Google im Endeffekt hat seine Suchmaschine in so einer Form aufgebaut, dass er genau diese Frage dem Nutzer beantworten kann, beziehungsweise dem Nutzer ermöglicht, diese Frage für sich selbst zu beantworten. Also das sind Bruchteile von Sekunden, Millisekunden, wo du eine spontane Entscheidung triffst. Du siehst etwas und du schätzt innerhalb kürzester Zeit ein, bin ich hier richtig, ja oder nein. Das basiert auf Keywords, auf Optik, auf was auch immer, aber du siehst es zuerst.
Ja klar, weil ich es mir nicht anhöre. Also wenn ich jetzt blind wäre zum Beispiel, dann wäre es was anderes. Dann gehe ich ja drauf und dann wird es mir vorgelesen.
Genau.
Klar, ich muss ja drauf gucken. Aber kann man das so einfach runterbrechen, frage ich mich. Also ist da das Visuelle wirklich das erste Ding, was entscheidet, ob ich jetzt eher positiv oder negativ gestimmt bin als Nutzer? Oder ist es nicht viel mehr, für mich ist es ich ist aber auch nicht wissenschaftlich. Ich schätze mal, ist für mich ist es mehr so ein Mix. So, okay, der Text ist nicht weiß auf schwarzem Hintergrund. Da würde ich wahrscheinlich relativ schnell wieder weggehen, weil ich davon Augenkrebs krieg. Aber ich bleib doch auf einer Seite überhaupt erst drauf, weil da sozusagen nicht nur Quatsch steht, sondern ja.
Genau, aber lese, da bist du schon an dem Punkt vorbei, wo Design in seiner ersten Instanz wirkt.
Okay.
Ja, wie du gesagt hast, also wenn der Text weiß auf schwarz ist, statt schwarz auf weiß, dann würdest du eventuell schon wieder gehen, auch ohne den Text überhaupt erstmal gelesen zu haben und dann vielleicht doch festzustellen, dass es eigentlich genau das ist, was du suchst.
Ja, dann also, finde ich es erstmal eher weniger vertrauenswürdig zum Beispiel. Weiß auf schwarzem genau. Hintergrund finde ich immer eher so, nicht so, ja, okay. Und
genau, also das ist Content Design. Schlechtes Content Design ermöglicht dir nicht, genau diese Entscheidung innerhalb von Millisekunden zu treffen.
Okay. Also die meisten Webmaster machen das jetzt sozusagen im Moment aus Versehen richtig, aber man kann auch das System reinbringen.
Ja, aus Versehen würde ich nicht sagen, weil ich meine, es gibt schon gängige, bewährte Designmethoden, an denen sich auch Designer orientieren. Also Content Design ist in der Hinsicht eigentlich neu, was die visuelle Gestaltung anbelangt.
Nee, aber ich denke halt jetzt die ganze Zeit an so einen Blogbeitrag oder irgendwie so eine Kategorieseite von einer Unternehmenswebsite und da mache ich es ja intuitiv. Klar, da sitzt mal ein Webdesigner dran oder man hat so ein Theme gekauft, da saß aber auch mal ein Webdesigner dran und der macht das ja rein nach persönlichem, oder? Also nach persönlichem Geschmack. So, ich mag
gerne. Naja, Theme-Designer würde ich da jetzt schon mal eine gewisse Kompetenz auch zuschreiben.
Okay. Ja, ich bin kein Designer. Ich denke da, ich versimple das, glaube ich, gerade. Entschuldigung.
Wir sind beides keine Designer. Ich tue mich, ich kann andere Sachen deutlich besser als Designer. Obwohl ich habe, glaube ich, ganz guten Geschmack und ein gewisses Style-Empfinden. Da muss ich meinen alten Freund Falk Schacht zitieren mit dem Spruch, Style kommt nicht mit der Post.
Ja.
Texte wachsen nicht auf Bäumen.
Nee, das ist was anderes.
Oder? Das war gerade ich hatte gerade irgendeinen Text im Kopf von irgendeinem Hip-Hop-Lied oder so.
Naja. Der Falk Schacht kommt auch aus der Hip-Hop-Welt. Also,
ah ja. Okay. Beats kommen nicht mit der Post. Das ist doch.
Naja. Hat er vielleicht abgewandelt.
Ich finde das total spannend, Robert. Ich habe deinen Artikel auch auf T3N gelesen, den der Olaf in den Links vorgestellt hat. Wie bringt man Nutzerinteressen mit Unternehmensinteressen sozusagen zusammen? Finde ich eine sauspannende Frage. Gibt es überhaupt irgendeinen Blueprint oder ist das jeweils ein zäher, strategischer Prozess, wo dann am Ende Design rausplumpst?
Nee, ich würde in dem Kontext nicht zu viel von Strategie sprechen. Ich finde, dieser Begriff ist sehr unklar definiert irgendwie in dem Zusammenhang. Content Design ist im Endeffekt sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel testen, sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel Feedback mit den Nutzern irgendwie zusammenarbeiten. Weil im Endeffekt, wer definiert denn oder wer entscheidet über die Qualität? Das sind ja nicht zwangsläufig wir, sondern das ist in erster Linie mal der Nutzer. Das heißt, eigentlich kann er auch definieren, was gut und was schlecht ist, was gut aussieht und was nicht gut aussieht. Wir müssen es nur sozusagen als Content Designer dann in Einklang mit den Unternehmenszielen bringen, weil wenn es uns nichts bringt, dann machen wir uns natürlich nicht die Mühe, den Konsumenten zu bespaßen.
Dem Unternehmen bringt ja was, wenn die Nutzer sich gewünscht verhalten, also auf der Website bleiben, Abonnenten werden und so weiter. Aber würdest du jetzt vorschlagen, dass man einfach mal seine Nutzer fragt, gefällt euch das Design oder eher einfach mehr das Verhalten beobachten und dann am Design gezielt schrauben, statt nur am Content, also nur am Inhalt?
Beides ist nicht falsch. Gefällt euch das Design, glaube ich, wäre zu allgemein formuliert. Ich glaube, da wird es schwer, sage ich mal, Hypothesen aufzustellen, um visuell gestalterisch dann auch was zu verbessern. Ich würde da wirklich kleiner ins Detail reingehen, sehr, sehr stark mit Hypothesen arbeiten, also gerade dieses Thema Button-Testing, was ja wahrscheinlich so eins der Paradebeispiele aus dem Conversion-Optimierung ist, wo man dann sagen kann, ich behaupte, wenn der Button rot statt grün ist, werden ihn mehr Leute wahrnehmen und draufklicken und dadurch wird der Umsatz um 10% steigern oder sowas, dass man da sozusagen den Nutzer die richtigen Fragen stellt oder eben entsprechend messen kann. Ja, also ich würde den Nutzer auch nicht zwangsläufig mit irgendwelchen Banalitäten langweilen, aber tatsächlich ja, ich sag mal, durch direktes Feedback das ergänzen, was ich aus meinen Daten nicht rauslesen kann.
Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Wir sind, ich weiß schon, dass einige Leute, also wir bewegen uns da auf einer sehr, ich nenne es mal strategischen Ebene, aber dass wir vielleicht unsere Zuhörer da so ein bisschen mal an so einem typischen Beispiel nochmal, kannst du da so ein konkretes Beispiel mal nennen?
Ja, vielleicht, was macht ein Content Designer jetzt anders als jemand, der das Buch noch nicht gelesen hat?
Ja, ich möchte ungern von Content Designer sprechen, weil das wäre schon wieder so eine neue Gattung, eine neue Spezies von irgendeiner Person, wo wieder ein neues Silo entstehen kann. Ich glaube, Content Design, wir verstehen Content Design eher so als Mindset, was sozusagen von allen irgendwie verstanden werden muss, damit sie effizient zusammenarbeiten können irgendwie.
Okay, und dann konkret, was muss sich dann ändern, vielleicht an dem Beispiel mal gesagt, also nicht nur die Buttonfarbe, sondern auch die Typografie zum Beispiel, dass man mehr Typos ausprobiert, oder was sind das dann, wie schaut dein Werkzeugkasten so aus? Das wird uns, glaube ich, sehr interessieren, den Olaf und mich.
Mhm. Genau. Und unsere Zuhörer.
Ja, ja. Die natürlich vor allem.
Ja, also den Werkzeugkasten, den stellt sich am besten jeder selber zusammen, weil ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen Pauschalaussagen, irgendwie das musst du tun, damit das und das passiert oder besser wird, weil dafür sind die Zielgruppen einfach zu unterschiedlich, dafür sind die Voraussetzungen zu unterschiedlich. Ich glaube, was halt...
Sag ein Beispiel, genau. Beispiel.
Was halt spannend ist, dass man sich zum Beispiel ein Scrollverhalten anschaut. Und dann sagt, okay, ich sehe, meine Nutzer scrollen nur 50% meiner Seite. Dann ist es relativ banal zu sagen, okay, mein Button ist aber erst bei 85% auf der Seite. Den muss ich jetzt mal nach oben setzen, damit die Leute überhaupt sehen. Und dann kann ich mir als Resultat quasi mal die Conversion Rate anschauen. Jetzt ist die Frage, ist das schon Content Design oder ist es eigentlich nur gesunder Menschenverstand? Da helfen aber Daten sozusagen, genau solche Potenziale zu identifizieren. Das kann man natürlich noch weiterspinnen, dass man sagt, okay, die Conversion Rate ist uns noch zu niedrig, wir sind der Meinung, da geht noch mehr, dass man sich dann überlegt, okay, was können wir noch machen? Also so einen Button vielleicht mal nicht irgendwo mitten in den Text integrieren, sondern da wirklich ein bisschen Freiraum drumherum schaffen. Weil Freiraum ist so eines der Gestaltungsmittel, wo man sagen kann, damit kann man Aufmerksamkeit eben auf ein bestimmtes Element lenken. Das heißt, innerhalb eines Textes, dann macht man, weiß ich nicht, zwei Leerzeilen, dann kommt der Button, dann kommt wieder zwei Leerzeilen, dann geht der Text irgendwie weiter, Teil 2. Keine Ahnung, was auch immer man machen will. Dann kann man sich überlegen, was steht denn eigentlich auf dem Button drauf? Steht da nur Klick hier? Oder steht da jetzt Downloaden? Oder steht da Kauf du Sau? Oder was ist die Botschaft sozusagen? Und da geht's dann so in Richtung Psychologie, dass man sich halt überlegt, warum würde der Nutzer drauf klicken, beziehungsweise warum wird er nicht drauf klicken? Und dann kann man eben sehr kreativ werden auch und sagen, okay, Nummer eins, ich muss dem Nutzer sagen, was er machen soll, ergo fängt der Buttontext an mit klicke hier um. Dann irgendwie Text 2 wäre dann so das Versprechen, so warum soll er draufklicken, was hat er davon? Klicke hier, um das Whitepaper runterzuladen. Dann irgendwie noch einen dritten Trigger im Sinne von, es ist kostenlos. Ja, und dann kann man natürlich anfangen, mit einer Größe zu spielen, mit einer Farbe zu spielen, mit vielleicht noch ergänzenden Sachen wie, hey, sei der 324.000ste, der dieses Whitepaper runterlädt. Also da kann man dann ganz, ganz viele Gestaltungsmittel, wie wir sie auch in unserem Buch gesammelt haben, anwenden und sich so inkrementell quasi der Optimierung widmen. Eben alles auf Hypothesen fußen.
Genau, kurz die Hypothesen. Da hatte ich die Frage zu, also sprich da mal rein. Worauf bildet ihr eure, oder wovon leitet ihr eure Hypothesen ab? Macht ihr Labortests oder sind das, werden die aus Best Practices abgeleitet, etc.? Wo kommen die Hypothesen bei euch her?
Ja, die können überall herkommen. Also ein Großteil gerade im Bereich der Conversion-Optimierung ist halt sehr, sehr viel Erfahrung. Da gibt's mit Sicherheit irgendwie so ein Standard-Set quasi, dass man, da weiß man schon, okay, bei 90% aller E-Commerce-Shops irgendwie, da kann man erstmal diese Hypothesen ansetzen, weil die das einfach nie bedenken. Gerade sowas wie welche Elemente muss man gruppieren. Mein Lieblingsbeispiel ist am Otto. Die haben es sehr, sehr gut geschafft, alles Produktbezogene zu gruppieren, auch visuell, also Bilder, Videos, solche Sachen. Und dann haben sie eine zweite Gruppe mit allen Produkt-Shop-Infos, also Größe, Verfügbarkeit, Farbe, und so weiter und so fort. Und sie haben dann noch eine dritte Gruppe, was eben den Kauf und den Versand betrifft, also Preis, Rabatte, verfügbare Mengen, Lieferzeit, AGB, Kaufbestimmung, was auch immer. Und dadurch schaffen sie dem Nutzer ein sehr, sehr klares Bild und vereinfachen ihm quasi die Orientierung auf so einer Seite, dass er weiß, okay, Produkt interessiert mich, Größe haben sie da, Preis ist in Ordnung, kaufe ich. So. Und das ist im Prinzip auch schon eine sehr, sehr smarte Gestaltung im Sinne des Content Designs, dass sie halt genau diese Entscheidungen begünstigen. Ja. Und da ist es sehr, sehr viel gesunder Menschenverstand tatsächlich, dass man sich auch einfach mal in so eine Kaufsituation, in die Perspektive des Kunden sozusagen einnimmt und genau überlegt, welche Informationen braucht er gerade, auf welcher Basis trifft er denn eine Entscheidung, und dann schaut, ob eigentlich die visuelle Gestaltung oder die inhaltliche Gestaltung diese Entscheidungsfindung unterstützt oder nicht.
Also verstehe ich das richtig, dass Content Design eigentlich nicht als neue Richtung, Disziplin oder sonst etwas gedacht ist, sondern wirklich, so wie du es vorhin gesagt hast, als Mindset. Diese ganzen Sachen, die man ja schon mal gehört hat auch, Button nach oben und so. Also, dass man das alles mal zusammen in seinen Werkzeugkasten packt und einfach interdisziplär denkt.
Ja, unbedingt. Also
ihr beansprucht da jetzt nicht irgendwas Neues gefunden zu haben, sondern es ist mehr wirklich eine Vollendung von einem Learning aus Conversion-Optimierung und Design.
Ja, ich würde es nicht Vollendung nennen. Im Endeffekt ist es eine Verknüpfung, wenn du so willst. Also ich glaube, wir würden uns selbst widersprechen, wenn wir daraus jetzt ein neues Silo machen wollen, wenn wir eigentlich sagen, Leute, arbeitet zusammen. Also, weil dann kommt ein Content-Designer, setzt sich in die Gruppe zusammen mit einem Texter, mit einem Gestalter, mit einem Strategen an den Tisch und sagt denen, wie der Hase läuft. Also das macht ja dann auch keinen Sinn.
Und ihr wollt sagen, ihr alle seid Content Designer. Der Designer, der SEO, der Texter, ihr seid alle
Content Designer. Genau, aber die Betonung auf wir im Sinne eines Kollektivs. Und jeder steuert sozusagen seine Kompetenz bei. Und das ist im Endeffekt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, und was daraus entsteht, ist Content Design.
Also gar nicht so viel Marktforschung und Zielgruppenanalyse, mehr Doing und Ausprobieren und Messen ist dein Credo, oder? Wenn es um
Content geht. Ja, die Marktforschung würde ich nicht per se ausschließen. Das ist viel, was einfach im Vorfeld dann passieren muss, um so ein Design nicht bei null anzufangen und auf 100 irgendwie entwickeln zu müssen, sondern dass man vielleicht schon bei 60, 70, 80 anfangen kann dadurch und eben so die letzten 20% dann nur noch quasi testen muss.
Ja. Weil das fand ich ein spannendes Ergebnis aus dem Gespräch mit der Kerstin in unserer letzten Sendung, die gesagt hat, ja, um das alles wissen zu können, wie reagieren User auf meinen Content und so weiter, muss ich die natürlich erstmal wirklich studiert haben, die Leute.
Ja, klar. Ja.
Und es ist hier wahrscheinlich nichts anderes. Man muss erstmal sehr viel über seine Zielgruppe rausfinden, da tiefer gehen als andere, um dann auch zu entscheiden zu können, mal wo lege ich los, oder?
Ja, unbedingt, aber ich meine, so ist es ja auch im UX-Design, im Product-Design irgendwie, da gibt's dann auch immer Testgruppen, da gibt's Prototypen, die werden mal auf dem Markt beziehungsweise in eine ausgewählte Kleingruppe irgendwie getestet und Feedback eingesammelt, bevor dann irgendwas tatsächlich sozusagen finalisiert wird. Und das ist im Content-Design so gesehen der gleiche Ansatz. Und ich meine, wir sprechen ja überwiegend über eine digitale Welt. Und ich finde es fatal, dass da Unternehmen auch nur, ich weiß nicht, wo sie her haben, aber diese Fire-and-Forget-Mentalität haben, dass Sachen, die einmal irgendwie publiziert sind, nicht mehr angefasst oder verändert werden können. So dieser Klassiker, alle 4 Jahre machen wir unsere Webseite neu, ist meiner Meinung nach ein komplett veraltetes Konstrukt, weil was spricht denn dagegen, die Webseite auch in inkrementellen Schritten irgendwie kontinuierlich zu verbessern einfach? Ist doch viel effektiver, als alle Jahre wieder ein Batzen Geld aus dem Fenster zu werfen sozusagen und dann nicht mal zu wissen, ob das neue Design sozusagen tatsächlich besser ist als das alte. Also ich glaube, da gibt es auch genug Beispiele, die genau das Gegenteil belegen.
Ja, laufend pro Jahr 50 Mikro-Relaunches, statt alle 4 Jahre alles über den Haufen werfen, sondern lernen aus
dem. Zum Beispiel, ja, wobei auch gar nicht nur Micro-Relaunches irgendwie, sondern das können ja zumindest Testing sein. Also ich meine, wenn du mal mit einem Conversion-Optimierer sprichst, der wird dir wahrscheinlich sagen, jede Sekunde, die du ohne Test verbringst, ist verloren sozusagen. Und ich meine, Booking.com ist dein Lieblingsbeispiel, Zalando macht's auch, die haben Amazon mit Sicherheit auch. Und nicht nur die Großen sollten es tun, aber die haben immer mehrere Tests am Laufen, weil sie dadurch einfach Insights generieren, mit denen sie arbeiten können. Nicht nur in Bezug auf Content Design, sondern sie lernen einfach ihre Nutzer zu verstehen und das hilft ihnen in jederlei Hinsicht.
Ja. Wie geht's jetzt weiter, wenn jemand unseren Podcast gehört hat, der arbeitet in einer größeren Marketingabteilung oder in einer Agentur? Was würdest du dem jetzt empfehlen, wenn der Content-Stratege ist zum Beispiel? Okay, und jetzt, was mache ich mit dieser interdisziplinären Denke? Mache ich mal ein Meeting mit allen und sage, hey, wir müssen da und da mal mehr besser zusammenarbeiten? Oder worum geht's dir? Was willst du da verändern? Oder ihr?
Naja, worum mir es geht, ist gar nicht unbedingt die primäre Frage. Die entscheidende Frage ist ja, was würde denn ein Content-Stratege erreichen? Danach würde ich sozusagen meine Empfehlung irgendwie richten, je nachdem, was er machen will. Grundlegend halte ich es nicht für falsch, da mal einen runden Tisch anzusetzen. Vielleicht einfach dieses Thema mal zu diskutieren und zu schauen, wie stehen denn die anderen dazu? Ich glaube, gerade in so einer Runde oder im Gespräch können schon direkt Ideen entstehen, was man machen könnte. Und da sind wir halt bei so einem Thema wie, komm, lass uns mal einen Design Sprint oder sowas machen und gucken, ob wir in so einer Form irgendwie zusammenarbeiten können und wollen. Ob uns das dienlich ist oder ob wir damit überhaupt nicht klarkommen.
Ja, aber jetzt zum Beispiel jemand, der für jemand anders arbeitet. Also nehmen wir mal so eine Agentur wie Details jetzt zum Beispiel, die jetzt, dann muss ich ja unter Umständen über meine Kompetenzen hinausgehen, oder? Also über meine, was der Kunde bei mir beauftragt hat. Wenn der jetzt.
Ja, ist doch schön.
Ja, okay, ja, aber.
Wenn der Kunde das auch zulässt, ja. Dann gerne.
Ja. Hm. Ja, weil ich bin so ein Spezialisierungsfreak. Also ich sage mal, spezialisieren ist so sau wichtig. Und wenn ich jetzt als Agentur total spezialisiert bin auf irgendeine Branche zum Beispiel und da thematisch einfach Texter beschäftige, zum Beispiel einfach Content produziere, muss ich dann irgendwie jetzt, ja, was heißt das jetzt, Content Design? Muss ich mir jetzt mehr Leute reinholen, die auch visuell denken zum Beispiel? Oder geht es einfach dann darum, zum Beispiel meinen Kunden anzuquatschen, zu sagen, hey, wir schreiben ja für euch hier viel Text, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Oder ja, weißt du, also widerspricht sich das mit Spezialistentum?
Nö, überhaupt nicht. Also ich meine, wir zwingen ja niemanden, sich diesem Thema zu nähern. Wir geben das ja sozusagen nur als Input mit, weil wir davon überzeugt sind, dass es zu besseren, in Relationen natürlich zu sehen, Ergebnissen führen kann. Aber wie du gesagt hast, also eigentlich kannst du als Textproduzent deinen Kunden auch darauf ansprechen, so nach dem Motto, hey, hier sind die Texte, habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie die eigentlich am Ende präsentiert werden sollen? Wenn der Kunde dann sagt, ja, die klatschen wir halt so ins CMS rein, dann könnt ihr euch natürlich überlegen, wenn ihr die Kompetenz habt, ob ihr da sozusagen nicht noch eurem Kunden einen entsprechenden Mehrwert liefern könnt im Sinne von einer Beratung oder eben einer ich nenne es jetzt mal Content Design Dienstleistung.
Ja, es geht, ja, okay, ist vielleicht ein sehr spezielles Thema, auch gerade für diese Agenturwelt. Das klingt halt so noch ein bisschen nach Baukasten für mich. Wenn ich halt anfange, dann auf einmal, also was wir machen zum Beispiel, ist irgendwie Bilder halt mitzuschicken als Vorschlag, was man reinnehmen könnte, Screenshots oder so. Ja? Oder hier könnte man ein Bild platzieren, so diese Sachen, da denken wir schon mit. Also ich als Texter denke da schon mit, aber welche Größe jetzt die Überschrift haben sollte und so, das geht uns nichts an, nach meinem Verständnis. Dafür haben die dann ihre Agentur oder wie auch immer. Ja? Und da war jetzt einfach eine, ne, da tue ich mich gerade so ein bisschen schwer.
Also was Gidon glaube ich sagt, so das alles, was so am CSS etc. im Template verankert ist, ist halt ziemlich weit weg von uns oder auch von dir, Gidon, weil es halt die Aufgabe der Webdesign-Agentur oder des Inhouse-Webdesigners ist. Ne?
Ja, oder wenn jemand irgendwie nur, ich weiß nicht, was gibt's noch, nur Tracking macht oder ja, nur Erfolgskontrolle auf wie performt die Website oder so, dann soll der dann jetzt auf einmal anfangen, interdisziplinär zu denken oder ja, wie schaut's in der Ich finde das halt so eine spannende Frage, wie können unsere Hörer jetzt in der Praxis da mehr profitieren von dem Wissen, das Robert hat, was in dem Buch steht.
Naja, im Endeffekt kann man sich ja grundlegend schon mal sozusagen seine Kompetenzlandschaft anschauen. Ja, und wenn du sagst eben, ein Unternehmen arbeitet eigentlich nur mit einer Textagentur oder nur mit Text-Content, dann dürfte es relativ offensichtlich sein, dass da eine gewisse Kompetenz im Hinblick auf die Gestaltung, auf die Conversion, auf das Tracking, Analytics, wie auch immer, sozusagen fehlt. Und wenn ein Unternehmen das weiß, dann, glaube ich, können sie was dagegen tun. Ich glaube, viele Unternehmen sind sich dessen einfach noch nicht bewusst, dass da noch Potenzial drinsteckt. Und dann, finde ich, spricht nichts dagegen, auch als Texter zu sagen, hey, habt ihr euch eigentlich mal Gedanken gemacht? Das setzt ja noch gar nicht voraus, dass ihr dann auch diese Gedanken sozusagen dann noch realisieren könnt. Aber ihr habt es mal angemerkt, weil das sozusagen dann auch in eurem Sinne ist, dass eure Texte bestmöglich sozusagen inszeniert werden und aufbereitet werden. Im Endeffekt machen wir alles nur für den Kunden unserer Kunden sozusagen.
Ja. Also über den Tellerrand gucken ist die Ansage auch. Ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen. Jeder, der Content Marketing
aus. Ja, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Spezialisierung. Ich glaube, das ist wichtig und nötig. Es kann nicht jeder ein Generalist sein, dann sind wir alle eierlegende Wollmilchsäue und keiner kennt sich mehr wirklich aus, so ungefähr. Wobei ich auch glaube, dass gerade diese Vogelperspektive wird meines Erachtens zunehmend auch zu einer Spezialisierung. Eben weil wir von so gerade so, wie wir den Markt irgendwie selber auch gestalten durch die Branche, ne? Wir bilden aus Leute im Performance-Marketing, wir bilden aus Leute im Influencer-Marketing, wir bilden Leute aus im Social-Media-Marketing, wir bilden Leute aus im, weiß ich nicht, Blog-Marketing, PPC, speziell vielleicht sogar Google AdWords, wir bilden Leute aus im Umgang mit Content-Management-Systemen, wir bilden Texter aus, wir bilden Designer aus. Das sind so viele Spezialisten.
Ja.
Wer hält denn da sozusagen, also wer fädelt die ganzen Perlen auf die Kette? So.
Ja, geile Frage.
Und klar ist das wieder ein Spezialist, aber dieser Spezialist kann nichts leisten ohne die anderen Spezialisten. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja. Ich finde es total spannend. Ich finde die Frage sau spannend, ja.
Ich denke, das ist halt genau diese Schnittstellen, das ist genau diese Schnittstellenposition, die es immer mehr bedarf. Aber das Problem ist bei diesen Schnittstellenpositionen, Menschen, die das vereinen können und diese Schnittstellenposition besetzen können, die gibt es, sind so rar am Markt, weil da gehört nach meiner Meinung auch eine gehörige Portion Erfahrung und zwar nicht nur 2-3 Jahre, sondern vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre und am besten noch in einem der Teil, in 1 bis 2 der Teildisziplinen auch mal in der Praxis gearbeitet haben, die da auf die, also die zu dieser Perlenkette gehören, die da aufgezogen werden müssen. Diese Schnittstellenposition ist wirklich spannend. Es gibt, nach meiner Meinung, gibt es in Deutschland vielleicht 40 bis 50 Menschen, die aktuell diese Schnittstellenposition besetzen
können. Hast du da einen Namen im Kopf oder war die Zahl jetzt mehr so aus dem Bauch raus?
Das war einfach aus dem Bauch raus. Ich kenne eine Menge Leute, die das können in meinem Umfeld, aber diese Leute sind alle selbstständig und werden, glaube ich, nicht mehr ins Angestelltenfeld.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil gerade dieses Thema Selbstständigkeit, das sind die Leute, die sind gezwungen, quasi alles selber zu machen. Also das, finde ich, ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die im Endeffekt auch Angestellte mitbringen können. Ja, ist natürlich die Frage, wie kann ich es als Unternehmen schaffen, Selbstständige aus ihrer Selbstständigkeit rauszuholen und wieder für eine Anstellung zu begeistern.
Ja.
Klar, im Endeffekt gebe ich dir aber recht.
Dass sie weiterhin wie ein Selbstständiger arbeiten können. Das wäre ja der Anreiz, dass jemand weiterhin wie ein Selbstständiger arbeiten kann. Vielleicht ein bisschen wie es bei dir mit Details ist, oder? Wirkt auf jeden Fall so.
Ja, genau.
Ja. Wer sollte euer Buch jetzt unbedingt gelesen haben, Content Design? Jeder, der mit Content zu tun hat?
Wäre natürlich unser Wunschdenken, aber ich glaube auch alle, die nicht mit Content zu tun haben, beziehungsweise unwissentlich mit Content zu tun haben. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass sich ein Entwickler irgendwie jetzt freiwillig melden würde oder, sage ich mal, Leute aus dem C-Level oder Management allgemein. Aber ich finde auch, die Leute dürfen ruhig verstehen, was ihre Kollegen denn sozusagen machen überhaupt oder wo denn deren Probleme sind. Ich finde, das ist ein sehr starkes Thema der Empathie auch. Einfach gegenseitiges Verständnis haben. Und da gehört eben auch ein gewisses fachliches Interesse für das, was andere machen, dazu. Also wir haben das Buch für Marketer geschrieben, die natürlich ganz speziell sich mit Content auseinandersetzen, Content-Marketer sozusagen, und für Designer, die halt sehr stark für Content-Marketer arbeiten sozusagen. Aber wir weisen auch in gewisser Weise mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie in Richtung Management, die ja aktuell überwiegend dafür verantwortlich sind, dass diese zwei Seiten sozusagen auch vernünftig miteinander zusammenarbeiten. Also grundlegend würden wir gerne jeden für dieses Buch begeistern können.
Zumindest mit dem Gedanken, den das Buch trägt, ne? So wie ich das verstehe. Einfach dieses andere Mindset auch.
Okay, an dieser Stelle erstmal danke das Thema, würden jetzt an dieser Stelle das Thema Content Design verlassen wollen, damit ihr euch aber ein bisschen entspannen könnt, spielen wir jetzt mal ein bisschen Musik ein und melden uns danach dann zurück mit so generelleren Content Marketing Themen, wenn wir den Robert schon mal da haben. Ja, zurück beim Content Kompass mit Robert Weller. Robert, du bist ja, zumindest wenn man mal so deinen Blog durchliest, du hast extrem breite Expertise. Du schreibst über SEO, über Usability, Conversion Optimierung, klar, Content Design. Es ist irgendwie alles ein Sammelsurium an fundiertem Wissen da bei dir anscheinend vorhanden, weil das liest sich alles wahnsinnig fundiert, auch immer sehr lang. Du machst da mir schon Konkurrenz mit meinen Content-Monstern.
Ja, jetzt übertreibe ich nicht, da bin ich noch ein Stück entfernt.
aber du arbeitest dran. und da ist vielleicht einmal zur allgemeineren Frage, die sehr allgemein ist. Wir reden immer alle von Content, Inhalten etc. Und ich glaube, für den einen oder anderen ist es wahnsinnig schwer überhaupt, wo fängt denn Content überhaupt, also der Begriff Content, was ist Content, wo fängt Content an und wo hört er eigentlich auf? Was hast du da für eine Meinung?
Habe ich mir in der Form ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Also ich freue mich immer, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, weil die haben ein gewisses Selbstverständnis irgendwie, dass Content omnipräsent ist und eigentlich kein Ding der Neuzeit sozusagen. Ja. Ich meine, wir sagen ja auch, also wir Content-Strategen in unserer Bubble, wir sagen ja irgendwo auch, das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen und wir haben schon immer Content gemacht. Tatsächlich tendiere ich auch eher in die Richtung zu sagen, Content ist alles, was wir als Content bezeichnen wollen. Alles, womit wir arbeiten wollen auf einer visuellen Ebene, auf einer kommunikativen Ebene. Für mich ist auch ein Produkt Content, also nicht nur digital, sondern irgendwo auch physisch.
Mhm. Also ist ein Logo, ein Unternehmenslogo ist für dich auch Content?
Ja, natürlich.
Okay. Dann wirklich eigentlich alles, was visuell wahrnehmbar ist, ist Content. Dann gibt es
ja nicht nur visuell. Ich meine, wir produzieren ja auch gerade Content.
Ja, stimmt, logisch, ja. Okay, also alles, was man konsumieren kann, sei es über die Augen, über die Ohren.
So, alles, ja, was man im Endeffekt erleben kann. Ich finde, das ist so ein schönes Stichwort irgendwie, weil durch das Erlebnis, da kommt nochmal so eine Metaebene irgendwie mit rein.
Das ist natürlich sehr breit. Im Endeffekt ist dann ja die Konsequenz daraus, dass wir eigentlich nur Technik und Content haben.
Ja.
Ganz radikal gesagt so.
Ja, wobei auch Technik natürlich irgendwie Content sein kann. Also nicht zwangsläufig, Technik ist irgendwie ein Enabler für Content. Da würde ich dir recht geben, aber ja, ich meine, was spricht dagegen?
Okay, dann das Thema Machine Learning, Buzzword, die letzten 2-3 Jahre extremst getrieben, auch von Google und auch von Amazon und Facebook. Ich war jetzt auf der SEO Campings, habe mir einen interessanten, da ging es ziemlich viel über Machine Learning in Kombination mit SEO, aber eben auch mit Content, zum Beispiel Content-Wettbewerbsanalysen, die man mit Hilfe von Machine Learning halt wo Machine Learning so ein bisschen das Clustering, Themenclustering übernehmen kann und riesige Datenmengen dann damit durchforstet und segmentiert werden können. Wo siehst du denn das potenzielle Einsatzgebiet von Machine Learning im Content Marketing?
Wow, überall. Ja, also ich glaube, da reicht mein eigenes Vorstellungsvermögen nicht aus, um jedes Potenzial zu identifizieren. Ich glaube, dafür sind die Möglichkeiten einfach zu immens. Ich glaube, wir nutzen schon sehr, sehr viele künstliche Intelligenz und Machine Learning, ohne es zu wissen. Weiß ich nicht, ich habe da jetzt irgendwie sowas wie Monitoring-Tools im Sinne oder Textproduktionstools, die durch Machine Learning mir schon quasi bessere Texte produzieren können, als ich sie schreiben kann. Nicht im Sinne von Story und Emotionen, sondern im Sinne von Sprache quasi, also Corporate Language. So benutze ich die Begriffe, die ich auch in den letzten 3 Texten benutzt habe, oder habe ich auf einmal einen anderen Begriff verwendet. Ich glaube, da kann sehr, sehr viel passieren auch.
Habt ihr diesen Beitrag gelesen von dem? Können wir vielleicht in die Shownotes packen, dass Google einen Wikipedia-Eintrag basierend auf Machine Learning eigenständig, also nicht von Menschenhand, sondern durch Machine Learning erstellt hat und da so auf dem besten Weg ist, dass das irgendwann quasi, die sie sich ihr eigenes Wikipedia automatisiert aus im Endeffekt kuratierten und dementsprechend auch angepassten Inhalten zusammenbauen kann.
Ja, ist doch schön. Ohne Manpower. Dann kriegt die Google-Suchmaschine sozusagen endlich mal ein Gesicht.
ich sehe, glaube ich, noch große Möglichkeiten. Also einmal, was Segmentierung, Clusterung angeht. Auslieferung, also Personalisierung von Content, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da Machine Learning, dass man eben Nutzersignale da als Trainingsdaten einspielt und dementsprechend dann personalisierten Content noch segmentierter und genauer, passgenauer ausspielen kann. Das sind so auf jeden Fall, so denke ich, auch große Zukunftsgebiete, wo Machine Learning auf jeden Fall zum Einsatz kommen kann.
Also ich glaube, alles, was mit großen Datenmengen tatsächlich auch zu tun hat, wo der Mensch irgendwie dann einfach überfordert ist von der Quantität her, da glaube ich, kann Machine Learning Wunder bewirken, so gesehen. Ich glaube, es bleibt aber trotzdem noch am Menschen, die richtigen Fragen zu stellen.
Genau, also dieses Beispiel war mit dem SEO Campix-Vortrag, die haben eigentlich 1:1 das gleich gemacht wie wir in der Agentur. Wir nennen das Themenwettbewerbsanalyse, ja, das machen wir aber zu Fuß. Und wir machen es dementsprechend auch nur so stichprobenartig und ein bisschen dann natürlich aus dem Bauch raus. Und die machen es genauso vom Workflow her, aber unter dem Einsatz von Machine Learning, sprich automatisiert und eben noch viel genauer. Diese Segmentierung von zum Beispiel Themen, zu gucken, welche Themen besetzen meine Wettbewerber und wie intensiv besetzen sie diese Themen anhand des Contents, was sie auf der Seite publizieren, und das alles, das eben dann genau aufgeschlüsselt, wie viel Inhalte zu dem und dem Themengebiet hat der Wettbewerber im Vergleich zu den anderen, und das machen wir halt derzeit zu Fuß, und da hatte wer einen Vortrag gehalten, wo die das genauso machen, bloß eben mittels Machine Learning. Das war super spannend. Jetzt kommen wir zu einem meiner, neben Influencer-Marketing, zu einem meiner Lieblings-Buzzwords, über die ich diskutiere, und zwar das Thema Growth-Hacking, Growth-Marketing. Du hast bei dir im Blog auch was drüber geschrieben. Ich kann ja mit diesem Begriff Growth-Hacking überhaupt nichts anfangen, weil es für mich erstens sehr taktisch anwirkt und irgendwie, und Hacking hört sich für mich auch immer so an, da ist keine Nachhaltigkeit, keine Langfristigkeit. Jetzt ist mir nicht ganz klar, wo ist der Unterschied zwischen Growth Hacking und Growth Marketing, weil diese Begrifflichkeiten und vor allen Dingen mein Begriff Growth Marketing, ist Marketing nicht immer Growth?
Ja, also immer. Ich weiß nicht, ob du meinen Beitrag da noch fertig gelesen hast. Tatsächlich geht's ja darin nicht nur um die Trennung von Growth Marketing und Growth Hacking, sondern ich habe auch da genau das geschrieben, was du gerade angesprochen hast. Es geht eben nicht nur um Marketing, sondern es geht eigentlich um Unternehmenswachstum. Und da ist Marketing definitiv nicht allein verantwortlich dafür. Sodass ich dann auch gesagt habe, wenn wir schon irgendwie einen Arbeitsbereich draus machen wollen, dann vielleicht eher das Thema Growth Management. Aber ich glaube auch, das ist wieder eher so eine Teamaufgabe, eher ein Resultat guten Teamworks als irgendwie wieder ein spezielles Silo. Also, aber um deine Frage vielleicht noch aufzugreifen und zu beantworten. Für mich sind Hacks, und ich glaube, da kommen sie auch her, tatsächlich eher so, so ein Fehler im System, das ausgenutzt wird. Und deswegen auch keine Nachhaltigkeit, weil diese Lücke dann irgendwo früher oder später geschlossen wird oder andere dann auch das Gleiche nutzen, und damit ist es nicht mehr unique und funktioniert nicht mehr so gut. Damit ist der Hack sozusagen verbraucht in gewisser Weise. Beim Growth Marketing bewegen wir uns, glaube ich, dann eher in so eine Richtung strategische Komponente, was dann so Richtung Conversion Optimierung eigentlich geht, dass man sehr gezielt versucht, Wachstum zu fördern, eben über Steigerung der Conversion Rate zum Beispiel oder Verbesserung der UX oder sowas. Insgesamt, glaube ich, geht es aber tatsächlich darum, raus aus diesem Silo Marketing zu kommen und eben sich die gesamte Wertschöpfungskette auch anzuschauen und zu gucken, wo entsteht denn eigentlich oder wo gibt's denn eigentlich Wachstumspotenziale. Und dann muss man auch mit einem Vertrieb sprechen, die vielleicht die Abschlussquoten noch steigern können. Da muss man auch mit einem Kundendienst sprechen, die vielleicht irgendwie die Churn Rate sozusagen senken, beziehungsweise die Retention Rate irgendwie verbessern können. Da muss man aber auch mit einem Management sprechen oder mit allen Mitarbeitern im Prinzip, dass man über solche Sachen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation und so weiter sprechen kann, weil ich sag mal, ein gesundes Unternehmen intern gerichtet hat, glaube ich, auch grundlegend in gewisser Weise bessere Chancen oder langfristig betrachtet bessere Chancen auch nach außen hin gerichtet, erfolgreich zu sein. Also ich wäre vorsichtig, da jetzt wieder nochmal irgendwie so eine Disziplin draus zu machen, wie das bei Growth Hacking ja gerne gemacht wird. Viele Growth Hacks waren nicht programmiert, sondern da war ein schlauer Kopf, der hatte eine schlaue Idee und diese Idee hat funktioniert. Aber wie du sagst, eben nur eine Zeit lang. Es war schön, als es da war. Aber tatsächlich fällt mir jetzt auch so aus dem Stegreif kein Unternehmen ein, das zwei Growth Hacks sozusagen hat. Ja, sondern es gibt viele Beispiele von Unternehmen, die einen geilen Growth Hack hatten und dadurch irgendwie explodiert sind. Also im positiven Sinne explodiert. Aber kein Beispiel, kein Unternehmen, was es in der Form zweimal geschafft hat.
Ja, und dann gibt man der Sache einen Namen und schon ist es irgendwie eine Disziplin.
Ja, also mein Lieblingssprichwort ist ja aktuell, Marketing hat es kaputt gemacht.
Ja, Marketing, guter, wir haben hier in den Links zum Beginn der Sendung gibt es ja diesen für mich herausragenden LinkedIn-Artikel, wo halt auch ein Punkt war, wo bemängelt wurde, dass wir Marketing ins Absurdum geführt haben, beziehungsweise den Einfluss des Marketings kaputt gemacht haben und es noch zu einer taktischen Disziplin haben verkommen lassen und total eigentlich aus der strategischen Unternehmensführung weggeführt haben, selbst verschuldet, die Marketer in den letzten Jahrzehnten. Und du sagst ja mit Growth Marketing, so habe ich das jetzt gerade ein bisschen verstanden, dass das eigentlich ein Thema ist, was ganz weit oben in der Unternehmensführung eigentlich dann angesiedelt ist und dass eigentlich dieses Marketing-Thema wieder zurück in die Unternehmensführung muss und nicht in einer Abteilung irgendwie versumpfen darf.
Ja, ich meine, irgendwo ist ja per Definition auch das Management für die Gesundheit eines Unternehmens verantwortlich. Und da gehört für mich auch Wachstum mit rein, aber das Management ist eben nicht in der Position, dieses Wachstum dann auch zu gewährleisten oder umzusetzen. Also nicht nur in die Spitze nach oben, sondern das Thema auch in die Breite sozusagen nach unten zu tragen.
Ja. Aber Marketing ist halt leider heutzutage in vielen Unternehmen als Abteilung reine Kommunikation, mehr nicht.
Ja, leider. Also ich habe es auch schon selber erlebt, dass da irgendwie Inbound Sales auf dem Stuhl sitzt und Däumchen dreht, weil Marketing nicht genug Leads ran schafft. Da ist ja auch ein Fehler im System. Entweder war Marketing so gut, dass sie sozusagen die Interessenten alle direkt konvertieren konnten zu Kunden, oder Inbound Sales ist einfach zu faul oder will sich die Hände nicht schmutzig machen, um einfach mal selber Leads zu generieren. Also das sind für mich so unverständliche Fehler im System, wo ich mir denken kann, wie kann denn sowas passieren, weil im Endeffekt sitzen alle im gleichen Boot, arbeiten fürs gleiche Unternehmen. Da braucht es meiner Meinung nach keinen Leerlauf geben aufgrund von irgendwelchen dämlichen Kompetenzgrenzen oder halt auch nicht.
Ich sitze gerade an einem Beitrag zum Thema Content-Distribution. Das wird wieder ein Content-Monster. Ich kann schon sagen, ich bin gerade bei 2500 Wörtern. Und da interessieren mich natürlich auch dein Input, weil den würde ich da gerne eventuell auch dann noch in den letzten Zügen mit verwerten.
Aber bitte in den oberen 25% platzieren. Ne? Also.
Das muss ich gucken, ob das von der Reihenfolge her reinpasst. Von der Idee. Der Text ist eigentlich schon fertig strukturiert. Ich muss gucken, ob ich den noch umwerfe. Ja. Und zum einen ist Content Promotion via Paid Media ein Muss, um erfolgreiches Content Marketing betreiben zu müssen? Kann man das so pauschal sagen? Oder gibt es auch Fälle, wo man eigentlich Content Promotion via Paid Media gar nicht einsetzen muss?
Ah, würde ich pauschal nicht sagen. Ich mag so Pauschalangaben nicht.
Ich auch nicht, deswegen frage ich.
Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann Paid sehr, sehr gut nutzen, um Traktion zu generieren sozusagen für Content, den man irgendwie gerade frisch publiziert hat zum Beispiel, um damit so, angenommen man macht direkt einen AB-Test irgendwie, dann hilft Paid Traffic, um innerhalb kürzerer Zeit genügend Insights zu generieren und zu sagen, ist das gut, was wir gemacht haben oder können wir es noch verbessern, bevor wir damit wirklich in die breite Masse gehen. Und gerade dieses Thema Google AdWords oder so höre ich auch immer wieder von Unternehmen, die unfassbar große Mengen für PPC-Werbung irgendwie ausgeben, ich sage jetzt nicht aus dem Fenster schmeißen, aber ausgeben, aber dieses Potenzial nicht erkennen, dass sie diese Keywords, die sie gerade mit AdWords bezahlen, eigentlich auch organisch abgreifen können, wenn sie anfangen würden, dafür Content zu produzieren. Also ich finde, das Thema Paid Promotion oder generell Paid auch Advertising kann extrem schnell genügend Insights liefern, um eben auch eine Content-Produktion sozusagen zu befeuern, um auf Dauer das Budget in der Hinsicht sozusagen runterzuschrauben beziehungsweise dann umzuverteilen. Also ich glaube, ich bin kein Freund davon, irgendwie jetzt zu sagen, wir sparen halt jetzt in Paid, damit wir weniger Marketingausgaben haben, sondern es ist eher dann eine Frage der Umverteilung, was gerade am meisten bringt.
Also als eine Art Traffic-Validierung oder Validierung durch Traffic, ob etwas funktioniert ja, genau. Oder nicht. Und da kann man es in der Breite ausrollen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, es ist ja der alte Ansatz. Man sagt ja, man sollte im Optimalfall erst AdWords schalten, guckt, ja, ob das Thema auch wirklich Nachfrage erzielt, weil die Suchvolumina in den Keyword Planner sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann, wenn ich natürlich AdWords schalte, sehe ich halt wirklich, was passiert so. Ne? Und dass man dann halt sich erst SEO-mäßig draufsetzt, um dann danach zu ziehen und dann eigentlich nur, dass das AdWords-Geld eigentlich nur für Testzwecke ausgegeben wird.
Ja, also ich würde es jetzt auch nicht darauf beschränken wollen, aber ich glaube, das ist ein großer Nutzen, der von vielen noch gar nicht ausgeschöpft wird irgendwie.
Ich glaube, es führt auch viel, da sind wir wieder beim Silo-Denken. Wir sind ja großer Freund, wir versuchen ja bei uns alles auf die Customer Journey zu mappen und eben crossmedial halt alles dann über die Customer Journey zu verteilen. Es wird halt viel zu doll auch da in Silos gedacht. Dann wird Traffic nicht mehrfach verwertet. Es wird einfach nur in Silos geguckt, funktioniert nicht, aber anstatt das mal irgendwie die Customer Journey und mehrere Berührungspunkte bis zum Sale eventuell berücksichtigt werden müssen, dann wird halt gesagt, Paid funktioniert nicht, der Kanal funktioniert nicht, anstatt das mal ganzheitlich zu betrachten und wirklich mal ein System aufzubauen, was auch ganzheitlich funktioniert. Mhm. So.
Ja, wobei ich glaube, da drehen wir uns auch wieder in den Bereich Content Design, was ich auch häufiger sehe, dass irgendwie eine Story in einem Format aufbereitet wird, sei es jetzt mal Video oder so, und dann ein und dasselbe Video über x beliebige Kanäle gestreut wird, mit Paid angeschoben wird, aber dieses Video eben nicht für das Nutzerverhalten der Nutzer auf den jeweiligen Kanälen adaptiert wurde. Und dass man dann natürlich sagt, ja, Paid funktioniert nicht, das hätte man den Leuten auch vorher sagen können. Und das wäre dann so ein Punkt, wo ich sage, dann steck lieber weniger Geld in Paid, weil Paid in dem Fall nichts bringt, sondern steck's lieber in eine gezielte Content-Produktion sozusagen oder Adaption der Inszenierung, der Aufbereitung, weil du damit von vornherein deine Chancen auf eine Verbreitung steigerst. Oder auf eine Akzeptanz vielleicht grundlegend.
Vielleicht um die Frage abzuschließen, ist Content Promotion via Paid Media ein Muss? Ja, wenn du Ja oder Nein sagst, ist es ein Muss in jedem Fall?
Nein.
Okay. Dann die letzte Frage von mir zum Thema Content-Distribution. An welchen Variablen würdest du dich bei der Budgetierung der Content-Distribution orientieren? Sprich, wenn du so die Frage beantworten müsst, ja, Paid Media macht Sinn, oder nee, generell nicht, es geht nicht mehr bei Content-Distribution, ist ja mehr als Paid Media, da gehören ja Outreach etc. dazu, aber wenn ich zum Beispiel die verschiedenen Formen oder Arten der Content-Distribution wie Outreach, Content-Promotion via Paid Media, und die eigenen, also die Verbreitung über Owned Media, wir nennen das bei uns eben, das ist dann für uns Content Seeding. Wenn du da gucken müsstest, wie würdest du die Verteilung auf diese einzelnen, anteilige Verteilung auf diese einzelnen Möglichkeiten der Content Distribution verteilen, an welchen Variablen würdest du dich da eventuell orientieren? An der Zielgruppe oder an der Art des Contents oder was wäre für dich da so ein Anhaltspunkt?
Ich weiß noch nicht genau, ob ich dich richtig verstehe. Du meinst, Auf welcher Basis entscheide ich, was ich wo verteile und wie?
Oder? Wo ich den Fokus vielleicht lege, ob ich mehr Aufwand oder Geld auch in Content Outreach, also wirklich Redaktionen kontaktieren und versuchen, dass Magazine darüber berichten oder dass ich halt den Fokus eher auf Paid lege oder ich sage, ich hab ja eigene Kanäle mit genug Reichweite, darauf konzentriere ich mich irgendwie.
Ja, test and learn. Also woher soll ich das denn wissen? Woher soll das irgendjemand wissen, wenn er bisher nur einen Kanal irgendwie davon benutzt hat? Also die Frage stellt sich mir gar nicht, weil wenn ich mein Leben lang irgendwie nur organische Reichweite genutzt habe und die finde ich gut, ja, Glückwunsch, aber deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass du Paid nicht brauchst. Probier's halt einfach mal. Also das muss doch jeder für sich selbst erstmal lernen, ob Influencer-Marketing ein probates Mittel ist, um seine eigene Botschaft zu verbreiten irgendwo. Und dann daraus natürlich dann auch entsprechend Wachstum zu generieren.
Und wenn aber es könnte halt eben sein, dass es bestimmte Eigenschaften eben gibt oder Begebenheiten gibt, die eine Art der Content-Distribution begünstigen. Geht so ein bisschen in die Richtung.
Ja, also ich meine, mit einer Zielgruppe liegst du ja prinzipiell nicht falsch, was du gesagt hast. Ne? Also wenn ich eine Zielgruppe bespielen will, die irgendwie, wo Outreach nicht möglich ist, ja, dann ist es, glaube ich, auch relativ offensichtlich, dass ich andere Wege gehe. Ja, also klar, wen erreiche ich wo, auf welche Art und Weise? Das ist so die klassische Frage, glaube ich, die wir uns irgendwie immer wieder stellen. Die betrifft, glaube ich, auch diese Frage jetzt. Ist halt immer so eine Sache der Nachhaltigkeit, glaube ich auch. Also sowas wie Paid Distribution im Sinne von Native Ads oder sowas oder vielleicht von einer YouTube Display oder Pre-Roll Kampagne oder sowas. Da ist halt keine Nachhaltigkeit dabei. Anders als es vielleicht bei ich sag jetzt mal Public Relations oder Blogger Relations oder
SEO,
Link Building, genau. Ja, also da ist vielleicht einfach eine andere Komponente, ein anderer Schwerpunkt dabei. Hängt ja auch davon ab, was ich eigentlich gerade promoten will, mit welchem Ziel. Ja, also Thema Stichwort Evergreen irgendwie, da macht halt aus meiner Sicht irgendwie Link Building und SEO natürlich viel Sinn. Wenn es jetzt aber darum geht, irgendwie ein neues Produkt oder sowas anzukündigen oder für ein Buch, was man gerade publiziert hat, ein bisschen Werbung zu generieren, da würde ich halt nicht zwangsläufig von Anfang an irgendwie auf das Thema Link Building aufsetzen oder SEO testen, sondern da würde ich halt wirklich Reichweite kaufen sozusagen, um dadurch irgendwie Word of Mouth zu triggern oder was auch immer. Ja.
Also ich wäre mit meinen Fragen durch. Gidon, du könntest das Outro einleiten, wenn du willst. Es sei denn, Robert, du willst noch irgendwas mitteilen, was du den Hörern von unserem Content Kompass mitgeben möchtest.
Letzte Worte. Ich habe ja leider das Problem, dass ich eure Hörer noch gar nicht so genau kenne. In dem Sinne wäre...
Wir auch nicht.
Ja,
in dem alle, Sinne, die mit Content zu tun haben.
Ja, ja, also klingt schon mal gut.
Ganz tolle Zypern.
Aber also in dem Sinne würde es mich natürlich riesig freuen, mal irgendwie über die Kommentarfunktion oder die üblichen verdächtigen Social Media Kanäle einfach mal Feedback zu generieren und im Endeffekt einfach Gespräche loszutreten, weil das ist das, was mich am meisten bereichert, wenn ich Feedback bekomme, wenn ich mit Leuten sprechen kann. Und ich hoffe, dass das auch das ist, wo Leute von mir irgendwie einen Nutzen generieren können, dass ich beim einen oder anderen Impulse setzen kann oder auch die ein oder andere Frage noch beantworten kann. Von daher kann ich nur an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, das ist da und bleibt da und ich hoffe, wir können das auch noch an der einen oder anderen Stelle fortsetzen.
Ja, vielen Dank, Robert. Also Frage, was ist euch zum Thema eingefallen? Welche Abers und Ergänzungen habt ihr im Kopf? Dann schreibt es uns überall, wo es geht, in die Kommentare bei Facebook, hier auf Termfrequenz, bei iTunes. Ich würde das Interview gerne nochmal
probieren. In unserer Facebook-Gruppe vielleicht. Da müssen wir nochmal hin, weil wir haben eine eigene offizielle Content-Kompass-Facebook-Gruppe.
Genau.
Facebook-Gruppe.
Ja.
Seid ihr herzlich eingeladen.
Genau, packen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Ich würde das Interview gern probieren, zusammenzufassen, was ich gelernt habe. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja. Was ich gelernt habe aus unserem Gespräch ist, wir müssen interdisziplinär denken. Wir müssen uns an einen Tisch setzen. Gerade wenn es um Content geht, um Content Design, neues Wort, müssen wir oder können wir einfach extrem Potenzial heben, indem sich verschiedene Leute an einen Tisch setzen, sei es das SEO, sei es ein Social-Experte, alle, die verfügbar sind, und mehr die Köpfe zusammenstecken, mehr und dabei mehr ausprobieren, mehr testen. Ganz spannend finde ich, die Nutzer- und Unternehmensziele miteinander matchen, also die Ziele, die meine Zielgruppe hat und mein Unternehmen oder mein Kunde, das besser zusammenbringen. Und ganz tolles Learning, was ich hatte, ist, Spezialist ist auch einer, der die Vogelperspektive einnehmen kann. Nicht nur ein Fachidiot, sondern auch jemand, der ein zehnfacher Fachidiot ist, kann ein Spezialist sein. Fand ich total spannend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wir haben es diesmal probiert, etwas kürzer zu machen. Das nächste Mal schaffen wir es vielleicht, bei einer Stunde zu halten, das Interview. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit euch, mit unserem nächsten Gast. Danke, Robert, dass du dabei warst.
Unser nächster Gast können wir eventuell doch schon ankündigen jetzt. Unser nächster Gast wird Stefan Thiersch sein, von Kresse und Discher. Stimmt. Ist so, ne, Lino? Ja, Stefan, wir freuen uns auf dich.
Genau, und bis bald. Vielen Dank fürs Dabeisein, Robert. Fürs Interview, war extrem spannend. Und wir lesen und hören uns alle. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.